Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Backstage Café. Heute geht es um Songwriting und zu Gast ist der liebe Martin.
Hallo, grüß euch.
Backstage Café. Lieber Martin, bevor wir ins Thema reinsteigen, für Leute, die dich noch nicht kennen, was hoffentlich nicht viele sind, magst du dich kurz vorstellen, wer du bist, was du gemacht hast, was du jetzt machst, welche Musik du machst, woher du kommst, wohin du gehst, etc.?
Okay, ich weiß nicht, ob ihr alles gemerkt habt jetzt, aber lieben gerne. Also mein Name ist Martin, a.k.a. Martin Furtlinger, wenn man nur aus meiner Starmania Fernsehzeit kennt. Ich bin Singer-Songwriter, based in Wien mittlerweile, komme ursprünglich aus Niederösterreich, bin 28 Jahre jung, mache Dialektpop, modernen Dialektpop, sage ich gerne dazu. Also es ist jetzt nicht klassischer Austropop, sondern ein bisschen modernerer Einfluss. Und ja, bin eben mittlerweile im professionellen Songwriting unterwegs und über das werden wir heute sprechen.
Sehr schön, kurz und knackig, gefällt mir. Der Mann ist geübt. damit wir wissen, wie du oder deine Musik sich anhört, hast du uns auch einen Song mitgebracht, oder?
Genau, meine letzt erschienene Single würde ich euch gern zeigen. Die heißt Fremde und hat ein bisschen so Folk-Einflüsse. Ja, ich hoffe, sie gefällt euch.
Dann hören wir gleich mal rein. Wir haben dich jetzt schon quasi musikalisch kennengelernt. Wir wissen, wer du bist und was du machst. Wir wollen dich aber jetzt privat auch kennenlernen. Deswegen haben wir den berühmt-berüchtigten, allgegenwärtigen, immer dawährenden, omnipräsenten Fragenhagel. Das ist so ein Gag, das hat sich immer aufgebaut und immer haben wir irgendwas dazu gedichtet. du darfst jetzt gleich drei Fragen ziehen und die vorlesen und kurz und knackig beantworten.
Okay.
Und für die treuen Backstage-Café-HörerInnen, das sind brandneue Fragen. Wir hoffen auf das Beste.
Zeige mal die eine und lese mal, oder? Was war das Peinlichste, das dir diese Woche passiert ist? Boah, was haben wir heute für einen Tag? Die Woche ist Gott sei Dank noch nicht so lang, aber ich bin sehr gut in peinlichen Sachen erleben. Das Peinlichste diese Woche. Ich habe immer Probleme mit Leute grüßen. Also ich schaffe es nie, entsprechend zu grüßen. Also entweder ich schlage falsch ein oder ich gehe nicht auf die Umarmung und dann ist auf einmal mein Gesicht so ganz unangenehm in der Schulter drin. Das ist mir die Woche sicher schon wieder zwei, dreimal passiert. Ansonsten hat es noch keine argen Ausschläge gegeben, Gott sei Dank.
Ah ja, ja. Aber fühle ich voll.
Ja. So, was noch? So. Welche Regel würdest du einführen, wenn du für einen Tag die Welt bestimmen könntest? Dass alle ein bisschen freundlicher zueinander sind.
Sehr schön. Jo. Das sind echt gute Fragen, ich bin selber überrascht. Die kennen nämlich auch noch nicht.
Sehr fein, wirklich, ja. welche Fähigkeit würdest du gern beherrschen, nur um damit anzugeben? Ich würde gerne einen Backflip können. Das würde ich wirklich gerne können. Aber das ist auch so ein generelles Ziel von mir. Das habe ich letztes Jahr sogar angekündigt und dann nicht durchgezogen. Also das kommt vielleicht noch.
Ich wollte gerade sagen, das hat auch eine Background-Story.
Ja. Backflip-Story.
Oh, nice. Ah, ich merke schon, der Rede- und Wortefluss ist sehr gut.
Ja.
Ist so wie deine Songwriting-Künste, deswegen sind wir da. Thema Songwriting.
Ja.
Ich habe wie immer oder zumindest die letzten Folgen immer eine Einstiegsfrage, um so ein bisschen den Ton und den Mut zu setzen. Das war wunderschön. Die würde ich dir gerne stellen und dann schauen wir, wo die Reise hingeht, hätte ich gesagt. Das Thema Songwriting ist ja sehr breit und man kann von Handwerk bis zu Mindset relativ viel beackern. Martin, warum ist Songwriting wichtig? Ist es nicht einfach so, ich sitze mir halt hin mit der Gitarre und spüre irgendwas und dann drücke auf Record und dann passt es eh schon?
Also im Wesentlichen hast du recht. Also wie du gerade gesagt hast, Songwriting ist sehr breit. Es ist unter anderem auch, du sitzt hier hin, nimmst eine Gitarre, drückst auf Record und das, was rauskommt, kommt raus. Warum Songwriting wichtig ist, ist, dass es ein Projekt formen kann. Also ich bin ja in das Songwriting jetzt nicht per se als Songwriter reingerutscht, sondern als Artist. Und das habe ich halt einfach gemerkt, wenn du schaffst, deine persönliche Mitte zu finden beim Songwriting, das, was dich als Künstler ausmacht, und das schaffst du, indem du viel schreibst und einfach rausfindest, was zu dir passt, dann erklären sie dadurch sehr viele Fragen von selber. Das heißt, du hast als Artist ganz oft irgendwie, stößt da ja die Fragen, wie erreiche ich möglichst viel Leute, was spricht am meisten an und so weiter und so fort. Und meine Erfahrung damit ist, wenn du wirklich was schreibst, was dich selber bewegt, auf was für Art und Weise auch immer, es kann komödiantisch sein, es kann ernst sein, dann ist die Frage oft damit geklärt. Also bei mir war es so, ich habe angefangen, Songs zu schreiben. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich es wirklich so gemacht habe, wie ich mir gedacht habe, das ist für mich richtig, habe ich mir keine Gedanken mehr darüber machen müssen, aber gefällt das auch noch irgendwen, sondern auf einmal hat es automatisch auch Leute gefallen, weil das war, was ich persönlich gemacht habe. Und dementsprechend ist Songwriting einfach wichtig, auch aus der Perspektive von einem Writer, weil du schaffen musst, so die Kernessenz von einem Artist irgendwie abzubilden. Und das kann alles sein. Aber das ist extrem wichtig, egal was du damit erreichen willst. Und deswegen ist Songwriting schon auch deutlich mehr als einfach nur Gitarre, singen und recorden, sondern alles rundherum. Aber eben einfach kann auch das sein.
Was ich da gleich mal raus ist, so den ersten super geheimen Tipp von Martin bezüglich Songwriting, einfach den Schritt machen, den man fühlt und alles andere ist wurscht. Und das kennt man auch vom Branding und vom Marketing, dass man sicher nicht die Zielgruppe suchen soll oder muss, sondern man muss einfach das machen, was man gern tut, am besten für einen selbst und nicht für andere, weil dann findet die Zielgruppe automatisch dich.
So ist es, ja. Anders muss man sich so denken, wenn du jetzt was schreibst, was überhaupt nicht zu dir passt, einfach nur damit du irgendwie Leute damit erreichst, ist das was du dann für die restliche Zeit machen willst? Was ist, wenn du auf einmal tatsächlich Erfolg hast? Kann ja auch passieren, wenn irgendwie so ein Zufallshit landen damit und dann kommst du drauf, das passt nicht zu dir als Künstler, ne? Als Songwriter ja nur entspannt weiter und pitchst du den Song halt whatever zu dem Song, Artist, zu dem es halt passt. Aber als Künstler, wenn du einen Song schreibst, der dir selber nicht gefällt und nur weil er gerade irgendwie on vogue ist und irgendwie funktioniert und dann wirst du mit dem erfolgreich und auf einmal bist du das und merkst aber, das ist nicht das, was ich machen will, ist ja auch genau das nicht, was man schaffen will, sondern ja, eher das Gegenteil. Und das wirst du dann nicht langfristig durchziehen können. Dementsprechend wieder mach das, was zu dir passt, das, was du machen willst und dann findet die Zielgruppe die, wie du gerade gesagt hast.
Ja. Voll. Da gibt es, glaube ich, da fallen mir gerade sofort ein paar praktische Beispiele ein von bekannteren Bands, wie zum Beispiel Grauschädel, die eigentlich mit Firefanger bekannt worden ist, was ja eigentlich gar nicht das ist, was Grauschädel ist. Und eigentlich den Song hassen, den live zu spielen und ein bisschen Schmäh draus gemacht haben. Es gibt Leute, die kommen auf die Band Disturbed, nur weil sie Sound of Silence im Radio gehört haben, was auch nicht wirklich das ist. Und ja, ein cooles Beispiel ist von Extreme, die ja More Than Words gemacht haben, was man kennt. Aber eigentlich ist Extreme 100% weg von dem, was Modern Words ist.
Ja.
Und das finde ich immer so interessant, wenn gerade diese Ausreißer dann bekannt werden und die Bands dann halt bewusst entscheiden, das weiterhin zu machen, weil sie sagen, sie sind halt einfach die Band und die wollen sie nicht verändern.
Ja. Es ist auch immer ein Drahtseilakt, nicht? Also es gibt ja auch gute Beispiele dafür, dass Leute damit was gestartet haben, was dann auf einmal in einer Art und Weise interpretiert worden ist, dass man gesagt hat, das ist nicht das, was sie machen wollen. Also eines der besten Beispiele dafür ist Josh. Wie der angefangen hat, der war ja davor so ein Wiener Liedermacher. Und das war so ganz linke, so sehr Indie-Rock-mäßige sowas in der Sache. Und auf einmal ist Color Lo Grün gekommen und dann haben das die Draufgänge gecovert oder glaube ich so heißen
es. Ja, genau.
Und auf einmal war es ein Bierzeit-Hit so. Und dann hätte er die Möglichkeit gehabt, dass er das in Richtung dieser Schiene druckt. Und da wäre wahrscheinlich einiges an Geld zum Verdienen gewesen.
Ja.
Aber er hat sozusagen diesen Stempel wollte er sich dann auch nicht aufdrucken lassen, sondern er hat das halt dann so weiter betrieben, wie er das empfunden hat und ist jetzt halt ernstzunehmender Künstler und hat wahrscheinlich 100.000 Mal mehr Erfolg damit gehabt, als er anders haben hätte können. Und da gibt's ja voll viele Beispiele und ich finde das eben witzig, dass du das angesprochen hast, weil ich manchmal auch das Gefühl habe, die Leute entwickeln so eine Hassliebe mit einer größten Hits, weil es einfach ärgert, weil es nicht der Song ist, den sie sich gewünscht hätten, dass der größte Erfolg geworden wäre. Aber ich glaube, das muss man dann irgendwie akzeptieren lernen. Also die Toten Hosen, die regen sich auch über Tage wie dieser auf. Dabei muss ich sagen, hey, ich war immer schon erfolgreich, aber der Song hat es halt nur mal in den Olymp gehoben.
Ja.
Und ja, voll. Aber eben, also man muss schon aufpassen, was man schreibt. Das ist für diese Bands war sicher alle kein Nachteil, weil deswegen kennt man es, Mainstream im breiten Publikum. Aber wenn es zu weit weg ist von dir, dann ist kein Zutrag mehr zu deinem Projekt nicht. Dann hast du lauter Fans, die mit deiner restlichen Musik sich nicht connecten können. Das bringt halt dann auch nichts.
Absolut, ja. Voll. Also ich sage ja immer, oder das ist nicht meine Sorge, aber das wiederhole ich immer gern, weil ich so oft höre, dass Musik machen oder im Musikbusiness sein oder Musik schaffen sein, ist ein Marathon. Und natürlich, wenn sie die Leute mit etwas bekannt werden und sich dann entscheiden, machen sie das weiter oder bleiben sie sich selbst quasi treu. Natürlich, wenn sie sich auf das draufgesetzt hätten, dann wären sie wahrscheinlich nur schneller, nur weiter bekannt gewesen. Aber wahrscheinlich werden sie irgendwann ausbrennen, weil sie das nicht machen, was sie fühlen. Und so sind sie ihrer Schiene treu geblieben, die gibt es bis heute noch. Sie sind unterm Strich jetzt wahrscheinlich eher erfolgreicher, wie es damals hätten sein können, aber halt langsamer, gemächlicher, aber dafür halt immer noch.
So ist es, ja. Also man weiß ja dann oft nicht, an was es dann scheitert. Nicht? Von außen siehst du einfach, irgendwas hat dann nicht so funktioniert. Das sind dann diese klassischen One-Hit-Wonder. Und möglicherweise war das oft wegen dem. weil die dann gemerkt haben, hey, dieser eine Song, der ist nicht das Richtige für uns gewesen. Wir haben dann auf einmal voll in eine andere Richtung gearbeitet und weil wir das eben nicht wollten, dann ist er aber nicht aufgegangen. Also es ist ein Fluch und Segen zugleich, einen Hit zu haben und nur dazu, wenn er nicht in dein eigenes Projekt passt, nur umso mehr. Aber voll, also das ist, Hits sind ja generell so der heilige Gral, über den man immer wieder spricht, so beim Songwriting oder als Artist, nicht? Also was macht ein Hit aus und wenn man nur den einen Hit hat, dann hat man es geschafft und da gibt es ja 100.000 solche Sager. Das ist ja generell einfach ein spannendes Thema.
Absolut. Mhm. Da hat mir die, da mache ich jetzt Werbung für einen anderen Podcast, eben für einen erfolgreichen Musiker, der den Slow-Mo ja vor kurzem zu Gast gehabt. Slow-Mo hat ja den Hit von Matthias geschrieben. Oder sind das eigentlich zwei oder so?
Die beiden Hits, genau, muss man eigentlich sagen, voll.
Und das war ja total überraschend. Und in dem Gespräch ist ja um das Thema Hit gegangen, wo ja so das Mindset ist, ja, auf einen Hit zu hinzuarbeiten, das ist wie auf einen Lottogewinn hinzuarbeiten. Das geht sich aus, aber eigentlich auch nicht. Mhm. Es ist eh eigentlich, wenn man es macht, ist es ein Lottogewinn und man soll es auch so betrachten und nicht wie, ob jetzt geht es genauso weiter.
Mhm. Genau. Du musst spielen, um einen Lottogewinn oder einen Hit machen zu können. Das heißt, du musst Songs schreiben, ist klar, aber du kannst das nicht planen oder nicht wirklich. Ja. Ich glaube, was schon so ist, und das habe ich schon jetzt ein paar Mal erlebt, ich habe zwar selber jetzt noch keinen richtigen Hit gehabt, weil da gehören ja dann neben dem passenden Song auch noch sehr viele Umstände rundherum dazu, aber ich habe eben diese Sessions gehabt, wo ich während dem Schreiben und während der Session gewusst habe, der Song wird erfolgreich und war dann auch immer so. Also es ist dann schon, es wird dann oft nicht genau das, was man sich vorstellt und manchmal funktionieren Songs, bei denen du das nicht gehabt hast, besser. Aber es ist schon durchaus so, dass man ein gewisses Gefühl für Songs entwickelt. Ich glaube nicht, dass der Slow-Mo und die Mattea damals in der Session gesessen sind und gesagt haben, so, jetzt haben wir den Chart-Hit gemacht. Aber die werden sicher schon gewusst haben, dass sie was Krasses produziert haben.
Ja.
Also ich kann es nur von meinem Artist da sein. Ich habe halt, wie ich damals genug mit dir geschrieben habe, es war halt einfach so ein Song, der extrem schnell auch zustande gekommen ist. Die Session hat in Summe von erster Verse-Line bis fertig recorded von den Vocals hat das 2 Stunden dauert, das ganze Ding. Und da waren wir nachher fertig und ich habe gewusst, das wird mein erfolgreichster Song werden und so war es dann auch.
Ja.
Und das ist dann bis jetzt noch gewesen. Es gibt irgendwas, was man so ein bisschen gespürt und das war mit allen Sachen, wo ich dann als Songwriter dabei war. So. Wir sind dann auch immer nach der Session sind wir gesessen und haben gewusst, das wird passen. Die Künstlerin wird begeistert sein von dem. Und aber so ein Hit kannst du eben, das kannst du predikten, weil da gehört dann eben nur dazu, dass dann zum Beispiel nur E3 aufspringt. Und das kann zu dem Zeitpunkt gerade passen oder halt nicht passen. Und das, man hat so oft schon gehört, dass über alle verschiedensten Wege Sachen dann nur vor allem zum Hit werden. Nicht? Gerade in der heutigen Zeit, weil weiß, wie viele Hits das gibt, die einfach nicht die richtige Zeit erwischt haben, nicht den richtigen Kontext erwischt haben. Jetzt haben wir gerade TikTok, der noch. Wie alt ist dieser Song von DJ Ötzi jetzt 2013? Landl Tirol?
Yeah, ich weiß nicht,
hallo. Der ist jetzt gerade DJ auf seinem Peak. DJ Ötzi ist auf seinem Peak. Und deswegen, du kannst das einfach nicht sagen. Das ist so, du kannst nur so ein gutes Gefühl haben für einen Song, wenn der Zeitpunkt nicht passt, oder?
Ja. Yeah.
Das ist so irre.
Das bringt mir so ein bisschen zu diesem melancholischen, nihilistischen Ding zurück mit eigentlich ist eh wurscht.
Eigentlich ist eh wurscht.
Man muss einfach nur machen, weil man Bock drauf hat.
Ja.
Das ist so, wenn man halt, also ich rede jetzt halt aus der Perspektive von jemandem, der halt Musik beruflich oder mit einem professionellen Aspekt betreiben will, für die junge Band, die halt da ein bisschen spielt und Garde hat, ist wahrscheinlich auch wieder was anderes.
Mhm.
Und da ist halt, was redet immer so im Musikbusiness, so gute Songs zu haben, ist so das Mindeste. Viele glauben, dass das Maximum ist, aber eigentlich ist es das Mindeste.
Das stimmt, ja.
Das heißt, es soll eigentlich jeder Song, den man macht und den man auftritt und den man recordet und promotet, eigentlich richtig geiler, starker Song sein und das ist halt immer so ein, in Relation dazu dann zu sagen, was ist ein Hit und was spielt sich nur gut an. Also wenn ich jetzt da bei dem Gefühl einhaken darf, wir reden ja immer von einer jungen, fiktiven Band, die halt so auf dem Beginn ihrer musikalischen Karriere ist und das halt wirklich machen will und wir gehen davon aus, diese junge, fiktive Band schreibt die Songs, die sie Bock haben, sind vorher in Energie, schreiben sie alle zu viert gemeinsam im Proberaum und ich kann das also gut nachempfinden, dass man, wenn man von sich selbst überzeugt ist und von dem Song überzeugt ist, man nach jedem Song das Gefühl hat, ah, der Song ist so geil, das wird, schicken wir gleich, brauchen wir gar nicht einschicken, der wird eh entdeckt, natürlich auch ein bisschen doof.
Ja.
Und da finde ich, macht das in mir gerade so, merke den Knoten, wenn man so in dieser Energie drinnen ist und jeder kennt das Gefühl, dass man dann einen Song veröffentlicht und dann performt er nicht so gut und dann ist man enttäuscht.
Mhm.
So diese Energie versus man sitzt da und weiß, das ist es.
Mhm.
Und das kann ja oft sehr ähnliche Energie sein, sage ich jetzt einmal.
Mhm.
Hast du da für dich so irgendwie was gefunden, wo du gemerkt hast, wie man das unterscheiden kann oder wie man sich da nicht in diese Energie verlieren kann, dass man dann nicht das Prüfer quasi verliert.
Mhm. Also was schon mal ein Riesenfaktor ist, finde ich, ist, dass du dieses Gefühl immer im Kontext von der Erfahrung der jeweiligen Menschen, die da dabei sind, interpretieren musst. Weil wenn jetzt da vier Leute beieinander sitzen, die jeweils in Summe vielleicht insgesamt drei Songs geschrieben haben oder so, dann würde ich mich auf dieses Gefühl vielleicht nicht so viel verlassen. Mhm. Also dann ist jeder fertige Song, der irgendwie ein bisschen noch was klingt, der meistens dann schon der große Hit ja. so in die eigenen Ohren. Diese Momente, wo ich dieses Gefühl gehabt habe, war immer in Kontexten, wo da Leute dabei waren, wo jeder teilweise schon 300-400 Songs geschrieben hat. Mhm. Und wenn Leute, die jeweils schon so 300-400 Songs geschrieben haben, zu dritt oder zu viert in einer Session sitzen und jeder hat dieses Gefühl, dann kannst du relativ sicher sein, dass das so. Und da geht es gar nicht um das, dass man sich selber hypt, sondern man hat, wenn es einen emotional noch abholt. Und wir sind ja alle schon bis zu einem gewissen Grad abgestumpft, nachdem wir so viel yeah. schon gesehen und gehört und konsumiert haben und selber gemacht haben. Wenn es dich dann noch abholt, wenn du dann noch ein Gefühl dabei hast, dann kannst du auf jeden Fall davon ausgehen.
Ja.
Und das gilt tatsächlich, würde ich sagen, auch für Leute, die noch nicht so erfahren sind. Wenn du ein arges Gefühl dabei spürst, sind wir wieder bei dem Punkt, mach das, was zu dir passt, mhm. dann kann es schon mal nicht so falsch sein. Weil wenn es was auslöst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei den anderen was auslöst, schon mal recht gut.
Ja.
Das ist so. Weil Gefühle ist was, das ist, braucht keine Sprache. Das ist ja das, was Musik ist. Darum ist Musik so eine Universalsprache, weil du damit ja auch Emotionen überträgst. Und wenn du selber einfach ein starkes Gefühl beim Schreien gehabt hast, bist du schon mal gut dabei. Also das, wenn man es an irgendwas festmachen kann, dann an eine Emotion.
Absolut, ja.
Voll.
Ich finde es so wichtig, dass du das jetzt mehrmals schon betont hast, weil ich mich selber in der Situation erst vor kurzem erlebt habe, wie wir in einem Songwriting-Camp mit einer Band von mir Songs geschrieben haben. Und wir haben unterschiedliche Stile ausprobiert, dass wir mal schauen, was liegt uns, was gefällt uns, was taugt uns. Jeder, sechs Leute, hast du sechs verschiedene Hörgewohnheiten und Inspirationen. Und dann haben wir mal zum Testen halt gesagt, schreiben wir halt meinen Song in dem Stil von XY, dass wir mal was ausprobieren. Und das war tatsächlich der Song, der am längsten gebraucht hat, weil man halt immer dann die Referenz hört und immer sie denkt, eigentlich ist es das, eigentlich ist es nicht, geht sich das aus, ist das zu weit weg.
Mhm.
Und ganz zum Schluss waren wir dann bei so einer Mischkulanz zwischen etwas, was Inspiration von XY hat, aber doch klingt wie unser Band und was cool war, wir haben es alle voll gefühlt und gefeiert. Und der Moment, wo wir uns dann ein bisschen vor dem gelöst haben und doch uns einiges gemacht haben, sind wir eh wieder zurückgegangen zu dem, aber wir waren halt so dann bei uns, dass es innerhalb von, also wir haben glaube ich 3-4 Stunden quasi einfach nur verblödelt und dann innerhalb von einer halben Stunde war das Ding dann auch fertig. Und dann war so in dieser Euphorie, wir haben eigentlich geschafft, den Song zu schreiben und es war cool und wir fühlen den, war so ein, ja und was ist, wenn dieser XYS-Gesang bekannt wird, dann müssen wir nur mehr nur Songs in der Richtung schreiben. Und es war so ein, Moment, sofort raus aus dieser Spirale, weil, ja, I get it, wir werden mit dem bekannt, wir müssen nachlegen so in der Richtung, aber wie du vorher auch schon gesagt hast, ja, eigentlich auch nicht, weil wenn du das tust, dann, ich würde nicht jeden Song irgendwie 5 Stunden lang probieren müssen, dass ich dann in der letzten Stunde schaffe, ich würde dann sagen, die Songs machen, die uns bocken.
Ja.
Also kann das nur von mir sprechen, ich bin nur Teil der Band, aber ich denke mal, das ist sehr ein gefährliche Denke und wenn man dann Erfolg oder das halt irgendwie eben das riecht, kann man sich sehr schnell, glaube ich, umstimmen lassen und ich glaube, das zeigt von sehr viel Reflexion und Erwachsenheit, dass man dann da sich selbst treu bleibt und sagt, auch wenn dann die nächsten 5 Songs gar nicht mehr gespielt werden und da ist eh eigentlich schon gespielt werden, ein Riesenerfolg, muss man das wurscht sein, weil im Kontext ich mache trotzdem meine Sachen.
Voll. Also ich glaube, man muss ja den Freiraum geben, dass man verschiedene Sachen ausprobiert. Das ist ja voll wichtig. Das ist ja auch Kunst.
Ja.
Was mir jetzt gerade bei der Geschichte, wie du das erzählt hast, eingefallen ist, so als Metapher, ich weiß nicht, ob sie, so hat man vielleicht jeder schon mal gehört, diesen Satz, wo Leute Angst haben, zu viel Muskeln aufzubauen beim Trainieren. Weißt du?
Also kennst
du
die? Voll fix, genau.
Und das erinnert mich ein bisschen an das, wenn man sagt, ich habe Angst davor, dass ich mit dem erfolgreich werde, jetzt mache ich es lieber gar nicht. Dann immer so, aber ja. So schnell passiert das nicht.
Nein.
Weil es gibt genug Leute, die das die ganze Zeit probieren und nicht schaffen. Und wenn du was machst, und das ist vielleicht jetzt nicht hundertprozentig das, was du immer machst, aber es fühlt sich cooler an in dem Moment. Und ja, ich meine, keine Ahnung. Ich finde, die erfolgreichsten Projekte haben immer Phasen gehabt, oder? Mhm. Also wenn du dann Robbie Williams anschaust über seine, wie lange macht er jetzt Popmusik? Da war ja von bis dabei. Also ja. die guten Leute, meiner Meinung nach, da ist ja der Kern immer da. Das ist immer Robbie Williams gewesen in der ganzen Zeit. Und das ist ja, wenn du keinen starken Markenkern hast, der das auch überlebt, dann musst du das sowieso nochmal überlegen. Aber die Möglichkeit, dass du ein bisschen ausbrichst nach links und rechts, wird dann immer da sein. Zu viel ist eh oft ein bisschen schwierig. Aber ich habe das bei mir selber, bei meinem eigenen Projekt genauso. Vor allem, wenn du noch nie irgendeinen Hit gehabt hast, wie etabliert und wie fixiert ist deine Musikrichtung dann auch? Weil die kennt ja per se eigentlich eh keiner.
Ja, genau. Mhm.
Und vielleicht kennst du die ja selber noch nicht. Ist ja das die nächste Frage. Nicht? Solange du noch nicht alles erforscht hast, nur weil das jetzt gerade nicht zu dem passt, was du immer schon gemacht hast, heißt das nicht, dass das falsch ist für dich. Und deswegen habe ich gemeint, du musst einfach forschen und forschen und forschen nach was sich einfach richtig für dich anfühlt. Aber deswegen heißt das nicht, dass du nur mehr das machen kannst. Ich habe vorige Woche in Berlin mit einem ganz lieben Songwriting-Kollegen von mir, Ricardo Betiol, gequatscht. Und der war auf der Pop-Akademie in Mannheim. Mhm. Und der hat erzählt, was dort so großartig war. Darum empfiehlt er das immer für Leute, die gerade irgendwie starten, dass sie sowas in der Richtung machen. Der hat erzählt, in seinem ersten Jahr dort hat er jede Woche ein anderes Projekt gehabt. Der hat wirklich alle Musikrichtungen gefühlt durchprobiert. Ja. Alles irgendwie gemacht. Und irgendwann dann ist er draufgekommen, okay, es gibt so viel, was ich irgendwie kurz mit mir Zeit hat, was ich dann gemacht habe für diesen Zeitraum. Aber ich bin so froh, dass ich nicht ein Projekt gehabt habe, wo ich dann IP aufgenommen habe, da voll Marketing, sonst was, sondern einfach nur mal probiert.
Ja.
Und irgendwann hat er gemerkt, hey, es ist nicht so deep. Ich schreibe einfach, er ist selber nur reiner Songwriter und Produzent, kein Artist, aber einfach so, hey, es ist nicht so deep. Das Wichtigste sind im Grunde die Quintessenzen von die Songs und da geht es gar nicht so viel um irgendwie Arrangement oder so. Das heißt, du kannst den Song auch immer noch umarrangieren, dann ist er wieder in einer anderen Musikrichtung, theoretisch. Aber der Rest ist nicht so deep. Mach einfach das, was Spaß macht. Mhm. Wenn du gerade irgendwie voll auf eine gewisse Künstlerin, Künstler fliegst, kopier. Also so im Sinne von Stil ein bisschen was verändern. Mach noch nicht eins zu eins nach, ist eh klar, weil sonst hast du Plagiat, aber mach ein bisschen was nach, machst zu deinem eigenen, vielleicht kreierst du irgendwas ganz Neues. Ja? Also mein Richtung, mein Projekt hat sich auf die Art und Weise entwickelt, dass ich einfach Einflüsse von dort, Einflüsse von da und irgendwie so zusammen und auf einmal war es so was Eigenes.
Ja.
Und da muss man sich auch die Freiheit geben, also absolut. Ja.
Es ist irre, weil man merkt einfach, wie arg verschachtelt so Musiker sein oder Musikwesen so ist, weil wenn es sogar unter Anführungszeichen nur um Songwriting geht, dann kommen man gleich so Sachen wie Artist Identity und Branding und Markenkern auf. Ich würde am liebsten über jedes dieser Begriffe eigene Folge machen. Wir haben tatsächlich eine Folge gemacht mit der lieben Regina Haring, wo wir über seinen eigenen Stil zu finden geredet haben. Also wir im Sinne von die Agnes hat das gemacht. Also wenn das konkret interessiert, bevor er zum Songwriting geht, weil er sich herausfinden will, wer er ist, dann empfehle ich das auf alle Fälle zum Hören. Ich würde liebend gern vielleicht am Ende der Folge noch ein bisschen über das Thema gehen, also gerade, dass es nicht zu philosophisch wird, aber weil es für Mindset auch geht und ich finde es sehr stark. Aber vielleicht gehen wir mal ein bisschen ins das quasi Mechanische, also dieses Handwerks-Songwriting ein bisschen rein, weil es ist ja auch immer sehr sagenumwogen, sage ich jetzt einmal. Also da kann man ja von, man sitzt am Lagerfeuer mit der Gitarre bis hin, man geht in der Studio und dort Songwriting, da ist alles möglich. Und ich würde gerne einen Ball gleich zu dir spielen, weil du hast vorher was gesagt, da würde ich gleich einhaken. Du hast gesagt, es gibt so die Quintessenzen vom Songwriting. Aber ich kenne jetzt tatsächlich zu wenig aus, ob jetzt weißt, dass es die oder vier oder Quintessenzen vom Songwriting sind, aber vielleicht magst du da ein bisschen so die Leute mitnehmen. Was ist so wichtig im Songwriting? Worauf sollte man achten, was nicht? Oder was sind eben diese Quintessenzen?
Mhm, gerne. Also man muss grundsätzlich mal sagen, ein Song besteht aus Text und Melodie.
Mhm.
Das ist es. Also alles rundherum ist nur mehr, das kannst du austauschen, das kann man so und so machen. Text und Melodie ist auch das, was geschützt ist. Das sind die Urheberrechte, die hast du auf Text und Melodie. Und das ist deshalb so, weil du theoretisch, und das haben wir eh gerade kurz angeschnitten, hergehen kannst und genau dieselbe Text, genau dieselbe Melodie auf 10 verschiedene Art und Weisen arrangieren kannst.
Mhm.
Und das wird immer dann schon anders klingen, aber es ist dann immer derselbe Song. Und da haben immer dieselben Leute die Rechte drauf. Und das ist deswegen, nennt man es die Quintessenz, weil es letzten Endes darum geht. Richtig gute Songs funktionieren teilweise als Ballade, als Rocknummer. Das sind dann diese Mashups, wo man sich denkt, boah, geil, da habe ich jetzt, keine Ahnung, weiß nicht, von Ed Sheeran irgendeinen Song gehört, aber auf Heavy Metal arrangiert so. Und das ist voll geil. Und dann fragt man sich, wie geht sich das aus? Das geht sich aus, weil es ein guter Song ist. Weil es ein gut geschriebener Song ist, mit einer super Melodie, einer super Melodie-Hook und guten Text. Oder austauschbar manchmal, wenn es Englisch ist, ja, keine Ahnung. Das ist die Quintessenz. Und deswegen, das ist auch das, wo ich sage, da kann man sich auch verlieren. Und je länger man Songs schreibt, desto mehr findet man zudem auch wieder zurück, dass man merkt, manchmal ist weniger mehr oder oft ist weniger mehr. Und man muss echt aufpassen, wenn ein Song nicht funktioniert mit einem Instrument, Gesang, wenn das nicht hinhaut, dann ist es oft kann es schon sein, dass man sich schon verlaufen hat, dass das nicht cool ist, was man gerade macht. Mhm. Ist nicht immer richtig, weil es gibt auch Musik, die von anderen Sachen lebt. So. Das heißt, man kann schon über Arrangement und den Vibe dann nur ziemlich viel machen und natürlich werden oft Hits dann nochmal verbessert oder so richtig erst geboren, weil das einfach so arg arrangiert ist. Also für mich, wenn ich da zum Beispiel an Teenage Dirtbag oder so denke, das merkt man ja auch schon beim Intro, die Sounds, die da verwendet werden und sonst was. Der Song ist ein Hit, wenn du mit der Gitarre spielst, ist es auch ein Hit.
Ja.
Aber das ist einfach auch vom Producing her so ein extremer Hit. Und das darf man nicht verwechseln, das ist wichtig. Also, wenn man Songs schreibt, gerade für irgendwelche Bands oder so, du brauchst am Anfang nicht jetzt voll das Know-how und irgendwie wissen, wie kann ich das produzieren und sonst irgendwo so mega gut recorden, weil für das gibt es ja dann immer noch Anlaufstellen. Sitzt euch einfach hin, irgendwer kann sicher irgendein Instrument spielen, irgendwer kann singen, weil sonst wird es schwieriger, eine Band zu gründen.
Ja.
Und schreibt es einfach. Und da ist es wie beim, wieder Metapher mit dem Training, einfach Wiederholungen einbringen. Je mehr man macht, desto mehr Sicherheit kriegst du. Du merkst dann vielleicht, der eine hat mehr Händchen für den Text, der andere hat mehr Händchen für die Melodie. Wieder andere macht sehr gute Akkord-Changes, die weiß nicht, checkt das irgendwie, was da zum Sound irgendwie dazu passt und so. Aber macht euch nicht zu viel Kopf am Anfang über, wie klingt das als Endprodukt. Weil wenn du dann mal Songs hast so und du hast, okay, der Sänger klingt so, dann kannst du eh schon überlegen, du hast vielleicht ein paar Vorbilder und dann kannst du Referenzen auspicken und so. Also das ist eine super Art und Weise, wie man mal starten kann, ohne dass man jetzt einen Top-Producer gleich dabei hat. Du sagst, ich hätte gern einen Song, der wie das klingt und der macht das und das klingt halt, es gibt ja Leute, die einfach so gut sind. Und ich habe das Glück gehabt, mit solchen Leuten schon zum Arbeiten, wo du dann nachher denkst, das ist irre, dann gibt es einen Referenzsong und die kopieren das nicht, das ist dann was anderes, aber es ist genauso, wie das perfekt einfach. Ja.
Ja.
Aber wenn du das nicht hast, brauchst du den Kopf nicht in den Sand stecken. Ich habe meine erfolgreichsten Songs haben auch immer mit Gesang und Gitarre gestartet. Mehr weiß nicht. Und von dem her, Quintessenz, schreibt Songs einmal, ganz, ganz viele Songs einmal nur mit Instrument und Gesang, weil dann kriegt es einmal ein gutes Gespür für die Basics. Und dann gibt so viele verschiedene Arten und Weisen, wie man auf Songwriting zugehen kann. Also was da der richtige Weg dann für euch ist langfristig, das muss jeder für sich selber herausfinden. Voll viele Leute schreiben am liebsten auf fertige Beats drauf. Gibt es ja auch die Möglichkeit. Man kann sich über alle möglichen Plattformen fertige Beats kaufen. Muss man immer schauen mit den Lizenzen, aber sowas gibt es.
Ja.
Voll viele Leute fangen gern mit einem Tracker, einem guten Producer an, der das nebenbei herbaut, eben mit Referenztracks. So arbeite ich sehr gern. Mhm. Immer in so Dreierkonstellationen. Das kann man machen. Manchmal brauchst du einen kompletten Text, manchmal brauchst du nur allein, manchmal hast du eine perfekte Melodie und schreibst was drauf, das habe ich alles schon gemacht.
Ja.
Das geht alles. Es gibt da kein richtig und kein falsch. Wenn ihr eine Methode für euch gefunden habt, die gut funktioniert, und sei es, ihr geht mit Klaviermusik durch den Park und da kommen euch die ganzen lyrischen Ideen und nachher sitzt ihr hin und spielt irgendwelche Akkorde und findest da sofort eine passende Melodie auf den, weil sie voll textlastig seid. Vielleicht seid ihr eher so Liedermacher-mäßig, Singer-Songwriter-mäßig, wo der Text im Vordergrund steht. Ist das eigentlich der richtige Weg? Wenn ihr volle Pop-Nummern schreibt und eigentlich, keine Ahnung, vielleicht seid ihr sogar im Englischen, wo ja dann oft, wenn es im deutschen Sprachraum läuft, jetzt der Text inhaltlich oft gar nicht so extrem entscheidend ist.
Ja.
Es muss einfach gut klingen, phonetisch gut klingen. Dann geht es von der Melodie aus und nachher macht es einfach irgendwie ein bisschen Freestyle, sucht euch Wörter, so in der Richtung. Also es gibt 100 verschiedene Wege, wie man auf einen Song zugehen kann und man muss einfach den finden, der für euch langfristig am besten passt und das tut man wieder über Wiederholungen.
So ist es einfach. Voll. Und Dinge ausprobieren.
Ist so.
Voll. Finde ich irre wertvoll, vor allem so kompakt. Ich glaube, das kann sich jeder hinschreiben und auf die Proberaumwand picken. Vor allem, man merkt ja, dass man als junge Band immer nur an Riffs, an Kadenzen, an Grooves denkt oder an der Sound, die Distortion, das Delay. Und dann ist es meistens so ein, der Sänger, die Sängerin singt ein wenig dazu, was halt findet und ein bisschen einen Text dazu hat, fertig. Man natürlich ist super für die eigene Identity und für das Soundscape. Und wenn man jetzt so eine Band ist wie Radiohead, die eigentlich Songs aus den Vibes und aus den Sphären bestehen, wo es anders, aber das ist wahrscheinlich 1% von der musikalischen Masse.
Und die haben vielleicht auch nicht so angefangen, weißt du?
Ja.
Also ich sag, spezifizieren kann man dann immer noch.
Ja.
Ja? Also wenn du dann schon voll viel geschrieben hast und du merkst einfach, da sind wir wieder bei dem, du musst das finden, was zu dir passt. Du merkst dann, diese Art und Weise ist die für die passendste. Fair enough. dann geh immer weg, schalte irgendeinen Komplett-Orgen, mach irgendeinen Orgen-Sound mit deinem Amp und spiel die. Und sobald du irgendwas hast, wo du denkst, boah, jetzt klingt die E-Gitarre geil, spiel irgendein Riff und auf einmal, jetzt habe ich eine Idee. Wenn das der Weg ist, top, ja, mega. Und ja, wenn du so immer zu einer guten Lösung für dich kommst und das auch mit Wiederholung so, mega. Aber ich sage mal, der Anfang ist wahrscheinlich bei den meisten Leuten so nicht passiert. Die Anfänge sind meistens irgendwie so gewesen, dass die Leute einfach mal irgendwie geschrieben haben. So. Ohne irgendeinen spezifischen, weil da sind ja die Skills auch gar nicht da. Und der Taste ist auch noch nicht da. Mhm. So startest einfach mal eine und dann wächst beides so miteinander im Idealfall. Du kannst ja, das so matchen. Dein Taste wird besser, deine Skills werden besser und du kannst halt dann immer bessere Songs schreiben, unter Anführungszeichen. Voll. Also das, dass man dann irgendwann bei dem landet, dass du sagst, und das ist ja dann eigentlich die Chefskiss, dass man sagt, man wird mit seinem Sound so markant, dass man so wie 1975 oder so, dass das irgendwie, wenn das anfängt zum Spielen, das ist, die haben das getrademarkt und die werden ja, immer auf diesen Sound die Sachen draufschreiben. Anders fängt er gar nicht an, weil sonst verläuft er sie wahrscheinlich, ne? Weil dann ja, klingt er wie jeder andere, so in der Richtung. Ne? Also wie gesagt, 100 Wege, das ist so einfach.
Ja, ja.
Voll.
Um vielleicht gleich bei diesem Handwerklichen zu bleiben, ich finde ein Aspekt, was besonders schwer ist, ist vielleicht das Textliche, weil Melodien irgendwie zu finden, zu summen, zu spielen, Klavier, Gitarre, was auch immer, ist nur relativ easy. Und mir scheint, dass das Textliche meistens so der hackende Punkt ist, wo man sagt, ah, da fällt mir der Reim nicht ein, die Phrase fällt mir nicht ein, ich weiß, was ich beschreiben will, aber das Wort finde ich nicht oder das geht sich der Phrasing nicht aus oder das ist kein schöner Reim oder was auch immer. Mhm. Hast du da irgendwelche Mindsets oder Tipps, die du mitgeben kannst?
Ich finde, am leichtesten tut man sie, wenn man konkrete Geschichten hat. Weil dann ist es oft nicht so davon abhängig, dass man genau diesen Reim oder so hat, sondern du hast einfach so eine, in deinem Kopf so eine kompakte Geschichte, dass du weißt, was du erzählen willst. Und wenn du irgendwie merkst, in der Strophe irgendwie, ich bin da jetzt gerade beim Punkt und den nächsten Reim finde ich nicht. Okay, aber ich habe diese Geschichte und ich weiß, das ist so, das soll es so beinhalten. Dann gehe ich mal zu einem anderen Teil von der Geschichte. Weißt du? Du weißt, das wird ein roter Faden sein, weil es ist dieselbe Geschichte. Hm. Und du vielleicht merkst du dann, das, was ich am Anfang erzählt habe, ist eigentlich voll unnötig, so für die Geschichte. Und dann auf einmal schreibst du den Vers von hinten zurück oder so.
Ja.
Was ich gemerkt habe, ist, wenn es zu konstruiert wird, weil das dich selber überhaupt nicht bewegt oder so, weil du über irgendwas schreibst, weil du von einem anderen gemerkt hast, das ist irgendwie ein cooler Song, ich will auch einen Song, der so ein Thema hat, aber du hast nichts in der Art und Weise erlebt und da kannst einfach auch nichts dazu sagen. Das ist auch für einen Außenstehenden dann voll schwierig. Also für einen Songwriter ist es auch immer voll schwierig, einen Song zu schreiben, wo du null Beat hast, wo du das auch null siehst für diesen Künstler. Wenn zum Beispiel irgendwer voll braves und voll so gefühlvolles herkommt und sagt, ich will gerne klingen wie Bibiza. So. Und dann so, aber du machst, also du nimmst ja keine Drogen und du machst ja auch keine Party und irgendwie, also was kannst du mir über das erzählen? Was sind die Erlebnisse? Ja. Habe ich keine. Ja, okay. Mhm. Also ich auch nicht. So, das heißt, wir können jetzt beide nicht wirklich viel zu diesem Thema sagen. Wenn ich jetzt mit Franz im Bibiza in einem Raum sitze und wir schreiben gemeinsam so einen Song, dann flaschel die am Aus und dann werden wir schon was rausfinden. So.
Ja.
Aber wenn wir beide überhaupt keinen Bezug zu diesem Thema haben, dann wird es schwierig, einen Song darüber zu schreiben. Und selbst wenn ich Schlager schreibe oder so, bin ich immer so, dass ich mir einfach eine komplett konkrete Geschichte überlege. Und können wir dann vielleicht eh später noch irgendwie auf Session eingehen, wenn ich irgendwie so Songs geschrieben habe, wie das dann war. Ich schaue einfach, dass ich dieses Bild baue. Ich stelle mir das vor, wie läuft dieser Abend oder was das dann auch immer ist, ab. Was sind da für Emotionen im Spiel? Was haben die gemacht? Was ist die Conclusio? Überlegen wir das. Die Geschichte ist im Endeffekt fertig und dann schreibe ich es. Und dann läuft es oft so von selber. Und das werden vielleicht schon Leute irgendwie, werdet ihr auch schon mal gemerkt haben, wenn ihr euch schon mit Songwriting beschäftigt habt, ihr versucht irgendwas auf die Reihe zu bringen und ihr kommt es nicht hin. Und irgendwann auf einmal fällt euch der Twist ein, wo es auf einmal relatable für euch selber wird. Und wenn ihr das geschafft habt, dann läuft es auf einmal manchmal. Mhm. Dann kannst du auf einmal genau das sagen, was du denkst, was richtig ist. Und das ist nämlich das, was mit dir related. So. Und deshalb überlegt euch vorher, was ist der Kontext für euch, was ist eure Geschichte, was verbindet ihr damit, wie könnt ihr euch das vorstellen, überlegt euch eine runde, abgeschlossene Geschichte und dann schreibt es einfach. Überlegt euch dann nicht die ganze Zeit vorher immer schon voll die Reime und so, manchmal kann es einfach mal ein Satz sein, das soll es inhaltlich sein. Wenn es dann einmal da steht, dann kann man oft den Reim nur finden, das geht dann oft, ja. Und hängt euch nicht immer an einen Reim auf, hängt euch generell nicht an Reime auf. Schaut einmal durch die erfolgreichsten Songs durch, wie oft sich da was nicht reimt. Das ist ja so oft. Und manchmal ist es echt cool, dass das nicht passiert. Wenn man mit einem kompletten Reim rechnet und der kommt einfach nicht, manchmal auch Überraschung. Also im Endeffekt, lasst euch einfach nicht verrückt machen, wenn es irgendwie kurz hängt. Schreibt einmal die schlechte Zeile hin, schreibt einmal den schlechten Reim hin, schreibt alle schlechten Reime hin, die euch einfallen, schreibt einfach die Geschichte weiter. Ihr könnt den Verse vor hinten schreiben, ihr könnt ein Bridge zuerst schreiben, schreibt einfach was hin. Sitzt nicht vor dem Papier, überlegt euch irgendwie, ah, was ist jetzt der perfekte Satz, sondern schreibt einfach einen Satz hin.
Ja.
Und letzten Endes entscheidet euch einfach für was. Ganz wichtig ist einfach das Entscheidungen treffen im Songwriting. Mhm. Ob es perfekt ist oder nicht, könnt ihr gar nicht beurteilen. Aber ihr könnt die Entscheidung treffen, dass ihr es hinschreibt und dass ihr es macht. Also einfach das. Exekutiv macht es. Genau.
Ich würde gerne nur eins unterstreichen, nämlich dieses Thema mit, man muss es auch wirklich fühlen. Mhm. Weil ich glaube, wenn man mal Entertainment auf der Seite lässt, ist, glaube ich, so dieses Gefühle transportieren eh eins der Hauptaufgaben, die man auf der Bühne oder als Musikschaffenden hat. Und ich kann es voll nachempfinden, vor allem, weil ich jetzt auch selber angefangen habe, Songs zu schreiben. Mhm. Das Thema, ja, wenn ich das nicht fühle, was eh wieder sagst, was kann ich dazu sagen? Also eben, woher ich es fühle, ist was anderes. Ob das jetzt durch Erfahrung, Erlebnis, Trauma, Schmerz oder einfach nur ein Witz oder Humor oder irgendeine Geschichte ist. Oder wenn es mir wie anderer so erzählt hat, dass ich es mitgefühlt habe, geht es auch.
Genau.
Aber wenn ich es nicht fühle, wie jemand anderen zu bringen, dass er das dann fühlt, außer dass er mich halt voll reinsteigert und vielleicht da eben schafft, ah, vielleicht mit schauspielerischen Fähigkeiten zu sagen, ich kann mir das irgendwie vorstellen und anerkennen. Aber eben, was du gesagt hast, finde ich so wertvoll, dieses einen Twist finden, wie es relatable wird. Weil man muss nicht immer, also die Freundin muss ja nicht verlassen haben, dass man einen guten Liebessong schreibt.
Genau.
Man kann den Liebessong über Beziehungen, über Family, über Freundschaften, bis hin über Arbeit, Chef schreiben. Es ist so, die Beziehungsdynamik bleibt dieselbe. Mhm. In welchem Kontext es steht, ist egal, sage ich jetzt einmal. Tut eh jeder das reindenken oder empfinden oder dichten, wo er dann im Moment fühlt.
So ist es, ja. Und dann ist auch nicht so das Ding immer, dass man das Rad neu erfindet, sondern ja, man streicht es dann einfach in der Vorbau, die einen selber irgendwie anspricht. Ne? Und da den Druck einfach rauszunehmen, ist einfach eine gute Idee, ja, glaube ich, ja.
Bevor ich gerne in die Praxis gehen würde, was du vorher gesagt hast, weil das, glaube ich, auch das Sagenumwogenste ist. Hm. Also ich glaube, jeder kennt das Gefühl, man schreibt was und dann kommt man drauf, ah fuck, die Melodie gibt schon, ah fuck, das Riff gibt schon, ah na, fuck, das hat der schon gesungen oder das ist bei dem Song schon. Wie geht man mit sowas um?
Also grundsätzlich ist es einmal so, Ähnlichkeiten sind nicht immer schlecht. Mhm. Vertrautheitsgefühle ist ja generell was, auf das man abzieht. Deswegen wiederholt man auch Melodien und so, auch im eigenen Song. Und es gibt immer eine gewisse, ich hab leider jetzt nicht gerade die genaue Anzahl parat. Ich müsste halt liegen, ich lege mir jetzt auf 5 fest. 5 Töne, es können auch 7 sein. Töne hintereinander, mehr dürfen nicht gleich sein. Ob dann wird es ein Plagiat. Mhm. Nur bei 5 Töne hintereinander, nehmen wir mal mit 5, ihr könnt es gerne googeln, nagelt es mir bitte nicht drauf fest. Nur bei 5 Töne gleich sein, hast du deswegen noch kein Plagiat.
Mhm.
So. Das heißt, du kannst hergehen und vielleicht sogar gezielt, und wenn du dir richtig erfolgreiche Songwriter anschaust, Bruno Mars ist zum Beispiel ein Top-Beispiel dafür, der fast ein bisschen sampled. Der geht her und nimmt ödere Melodien oder ödere Riffs und ich sitze voll oft da und mir zermartert mir das Hirn und meine, boah, wo habe ich das schon gehört? Und dann komme ich drauf, das ist irgendein alter Barry White Song oder so.
Yeah.
Oder die letzte Single, die er rausgebracht hat, Just Might, das war ein Mashup von Walking on Sunshine und nur irgendeinem Song. So. Mm. Und da sind voll viel kleinere Melodiephrasen gleich und deswegen kommt es dann geil und bekannt vor und das ist eigentlich schon ein Hit. So. Aber er hat ihn nochmal neu gemacht.
Ja.
Das heißt, wenn ihr merkt, ihr habt eine komplette Melodie von vorn bis hinten gleich geschrieben, verwerft es einfach. Hängt euch nicht drauf auf, eine Melodie sogar mit Text schon geschrieben haben, dann habt ihr halt ein bisschen Zeit investiert. Ist per se nichts Schlechtes. Nicht? Mhm. Es hätte auch sein können, dass ihr das gemacht habt und dann kommt ihr drauf, der Song ist schlecht. Dann hättet ihr es nachverworfen.
Ja.
Das heißt, hängt euch nicht drauf auf, es kommt immer der nächste Song. Mhm. Ja? Generell, das ist einfach ein Zahlenspiel. Je mehr Songs, dass ihr geschrieben habt, ihr könnt es dann auch recyceln. Wenn die Melodie komplett gleich ist, aber der Text war gut, verwerft sie komplett der Melodie, nehmt den Text her, schreibt es noch ein bisschen um, verwendet es das nächste Mal wieder.
Ja.
Es ist nie verlorene Zeit oder verlorene Energie, wenn man einen Song schreibt, weil man einfach immer was dazulernt.
Voll, ja.
Und wenn sie dazulernt, okay, damn, ihr habt dieselbe Melodie geschrieben, dann ist es auch ein Learning. So. Aber wie gesagt, nur weil kleinere Melodiephrasen gleich sind oder weil es kleine Ähnlichkeiten gibt, ist das kein Problem. Das heißt, immer anhören, gegenhören, schauen, wie ist es zu ähnlich, möglichst kleinere Melodiephrasen verändern, dann checken das die meisten Leute gar nicht. Und selbst wenn sie es checken, wie gesagt, das ist kein Problem. Weil dann sagen sie, ja, das ist ja ähnlich wie das. Und so, ja, das stimmt, das war auch eine Referenz, das ist nicht illegal. Also man darf sich auch was von anderen abschauen. Macht jeder. Jeder sitzt, also wir haben vorher von Referenzsongs gesprochen. Fast immer in einer Session wird von Referenzsongs irgendwas genommen, weil man einfach sagt, ah, das Sound, Design ist cool, dieses Riff ist cool, ich möchte, dass das so klingt, ich möchte, dass das wie das ist, bla bla, so. Also voll okay, macht euch nicht zu verrückt. Schaut nur, dass es nicht eins zu eins kopiert, weil dann kann es problematisch werden.
Ja.
Wiederum, möchte jetzt auch keine Namen nennen, haben andere Leute schon gemacht. Teilweise habe ich es mitgekriegt, das Schlimmste, was dann passiert ist, dann haben sie sich 50-50 die Rechte geteilt und der Song ist immer nur im Set und immer nur auf Spotify, also ja.
Und nur weil man als Musiker oder als jemand in dieser Materie die Melodie erkennt, hast du es noch lange nicht. Das ist jemand, der nicht Musik macht, auch sofort erkennt. Also man ist so oft tiefer drinnen und jemand anders sagt, was wirklich, spüre ich nicht so.
Voll, absolut. Also wie gesagt, mach einfach nicht so viel Kopf. Wenn ihr jetzt gerade die zwei Songs wie eine Schablone nebeneinander liegen habt, dann seht ihr die Ähnlichkeiten natürlich. Aber wahrscheinlich ist es gar nicht der Typ. Also voll.
Voll. Ich würde jetzt vielleicht ganz konkret in die Praxis gehen. Vor allem dieses Setting, mehrere Singer-SongwriterInnen treffen sich, um was rauszuarbeiten. Mhm. Weil ich glaube, das ist etwas, was noch sehr sagenumwogen ist. Und in einem Proberaum oder in einem Setting einen Song zu schreiben, kennt man oder kann man wahrscheinlich noch empfinden. Wie ist das so?
Okay.
Oder ganz konkret, so ja. Pop meistens, also ich spreche jetzt da sehr lapidar. Man sieht auf Spotify, geiler Song, vor allem ein Pop-Sternchen, dann sieht man in den Credits, da stehen 10 Namen drin und denkt sich dann immer automatisch, naja, was hat dir dann schon geleistet, wenn da 10 Songwriter anwesend waren?
Mhm.
Und du warst da selber in der Situation, dass du eingeladen worden bist von Menschen aus Pop oder anderen Szenen und du bist dann, wie schon gesagt, in einem Team und arbeitest gemeinsam an einem Song. Erstens, warum macht man das und zweitens, wie ist das so?
Okay. Also ich kann es euch entweder aus Sicht eines Songwriters erzählen oder ich kann es euch aus Sicht eines Künstlers erzählen, je nachdem.
Gern beides.
Okay, dann können wir gerne mal von der Künstlerseite hergehen. Was ja lustig ist, weil ich eben, wie gesagt, Songwriter bin, also ich kann schon Songs schreiben. Das Thema ist nur, in der heutigen Zeit hat sich das einfach so entwickelt, dass der Demand und die Frequenz, wie man Songs rausbringt und so, einfach immer höher geworden ist. Und die Vielseitigkeit und die Aufgaben, die ein Künstler erbringen muss, immer vielseitiger werden. Sprich, es geht immer mehr von dem Weg, wie es früher war, dass Künstler den Großteil ihrer Zeit sich mit der Musik beschäftigen und dann haben sie halt diese 360-Grad-Deals rundherum, wo sie sich um sonst nichts mehr kümmern. Und dann nehmen sie sich nur dazu für ein Album 2 Jahre Zeit. Sprich, die Band schreibt 2 Jahre lang einfach Songs durchgehend und muss sonst eigentlich nicht viel drumherum machen, so, hin zu dem, wie es jetzt ist, weil einfach viel weniger Geld im Markt ist, durch Streaming und alles weitere, dass Künstler diese 360-Grad-Deals, dass sie das gar nicht mehr rentiert in den meisten Fällen, also du bist der internationale Act. Das heißt, du bist als Künstler dein eigenes Social-Media-Team, dein eigener Promoter, dein eigenes Management oft, also alles so. Na, du machst das, außer du hast das Glück, dass du irgendwann einen zweiten hast, der mit dir was macht oder vielleicht sogar mehr, die einfach, oder eine Band, wo du eigentlich Sachen übernimmst oder so. Aber im Großen und Ganzen immer mehr Aufgabenbereiche, die du als Künstler übernehmen musst und gar nicht mehr die Zeit, so viel die nur mit Musik zu beschäftigen und du musst viel höher frequentig was rausbringen. Sprich, irgendwann entsteht einfach der Druck, wenn du schon mitten im Release bist, so, also nicht erst, okay, bereite das jetzt mal ein Jahr vor, machen wir 12 Songs und dann starte ich mal eine, sondern du startest, du hast vielleicht 3 coole Songs, die hast du rausgebracht und währenddessen hast du eh die ganze Zeit geschrieben, wo du merkst, boah, Alter, jetzt habe ich gerade keinen coolen Song, aber jetzt habe ich seit einem Monat nichts released, so. Und so kann man sich denken, das war ich vor 3 Jahren, so.
Ja.
Und dann bin ich draufgekommen, ich kann einfach diesen Output allein nicht liefern. Also es gibt schon voll viel, was ich erzählen will, es gibt viel, was ich machen will, aber ich schaff's nicht, diese Menge an Songs in der Qualität und Bandbreite zu liefern, die es braucht, um ein Projekt in der heutigen Zeit zusätzlich zu dem, was ich sonst noch alles machen müssen, mein ganzes Social Media oder so rundherum, ein Live-Projekt aufbauen, bla bla, das alles zu machen. Und da kommen eben Songwriter ins Spiel, die einfach diese Profession haben, mit dir an einem Tag einen Song zu schreiben. Also es ist nicht in Stein gemeißelt, dass an einem Tag ein Song entstehen muss, aber das ist normalerweise die Vorgabe, du triffst die, du schreibst einen Song. Ja? Was dadurch entsteht, sind verschiedene Sachen. Erstens, du nimmst dir voll den Druck, was auch dir selber das Arbeiten wieder voll erleichtert, weil du nicht allein dafür verantwortlich bist, einen guten Song zu schreiben. Oft allein ist wegen dem schon mal, dass du so viel besser arbeitest. Also der Druck und der Perfektionismus ist ja das, was ganz, ganz viel Artists davon zurückhält, Songs fertig zu machen, Songs auszubringen. Wenn du mit anderen Leuten arbeitest, wo du Feedback kriegst, die dann mitreden, selbst wenn da gar nicht so viel Input kommt und du einfach nur dadurch weniger Druck hast und selber schreiben kannst, gleich Feedback hast, da allein deswegen kann es oft sein, dass die Songs besser werden und du mehr Output hast. Das ist das eine. Das zweite ist, meistens sind es wirklich gute Leute. Also wenn du mit professionellen Songwriter arbeitest, hast du da normalerweise Menschen um dich herum, die mehrere hundert Songs schon geschrieben haben, die immer eine Möglichkeit finden, einen Song fertig zu machen. Das heißt nicht, dass der Song immer gut ist, das können die auch nicht garantieren. Je besser die Songwriter sind, desto höher der Garant an mal zumindest einer Mindestqualität zu einer Richtung. Ja. Aber Ausschläge gibt es immer bei jedem. Das ist wieder dieses, kann man Hit erzwingen oder nicht, das gibt es nicht so. Aber du hast automatisch eine höhere Qualität mit Leuten, die schon so viel Erfahrung haben. Ja? Die kriegst du dadurch. Das ist eine Serviceleistung, die dir erbringen. Und meistens, und das ist eben der große Bonus nur dazu, bist du in diesen Sessions mit jemandem, der nur zusätzlich gut in Production ist. Diese Teams sind meistens, also das ist die häufigste Variante, Artist, Writer, Producer. Mhm. Der Producer ist ganz oft zusätzlich auch noch so ein bisschen Songwriter, gibt nur seinen Senf dazu. Aber du hast im Endeffekt am Ende von so einer Session, nicht wie wir vorher darüber geredet haben, du sitzt dich mit Gitarre und schreibst was und hast dann ein roughes Demo, sondern meistens hast du schon eine sehr konkrete Geschichte. Das kann da, wenn du gerade noch am Anfang stehst und noch gar kein entschiedenes Soundprofil hast, auch ein bisschen ins Fleisch schneiden. Also du musst immer aufpassen, wenn du mit sehr erfahrenen Leuten schreibst, die vielleicht schon gemeinsam voll viel gemacht haben, der Writer und der Produzent, da schon so ein bisschen einen eigenen Stil haben, du kommst dorthin, auf einmal klingst du wie sechs andere Artists, yeah, weil das alle irgendwie mit denen arbeiten. Das heißt, das kann auch ein bisschen ein Problem sein, aber im Normalfall, wenn du schon sehr viel selber gemacht hast, wenn du schon ein bisschen einen Stil hast, wenn du weißt, was du willst, dann helfen dir die einfach, dass du deinen Sound auch noch verfeinerst, dass du gleich ein fertiges, gutes Demo hast, das du dann für alles Mögliche verwenden kannst. Keine Ahnung, Förderungsanträge, sonst irgendwas. Mhm. Normalerweise ist ja der Schritt von, du hast jetzt mal einen Song, bis ich kann dann wirklich wem zeigen und das ist solide, ja, ein weiter Weg. Ja. Wenn du mit solchen Profis arbeitest, ist das oft ein Tag. Dann hast du noch einen Tag so einen Song, den du theoretisch an einen österreichischen Musikfonds schicken kannst, das mache ich gerade.
Ja.
Bitte gib's mir Geld. So in der Richtung.
Ja. Yeah.
Das heißt, das ist halt einfach ein Faktor. Du hast solide Demos, du hast mehr Demos, ja, und es ist ganz oft einfach diese Quantität, dass du immer Songs zum Releasen hast und so. Das heißt, als Künstler ist es einerseits das, um Blockaden zu durchbrechen, die du alleine schaffst, die Qualität zu steigern, den Output zu steigern. Das sind so einfach so Vorteile, die du dir dadurch reinholst. Auch die Außensicht, das ist was man nicht vergessen darf. Leute sehen die von außen, sehen bei dir vielleicht irgendwas, was du selber nicht siehst, was aber voll zu dir passt. Die holen aus dir irgendwas raus, die kitzeln dich. Die zwingen dich dazu, dass du nur einen ganzen Ton weiter aufsingst. Oder die sagen, ja, cool, wir können jetzt den fünften Love-Song schreiben, aber die Beziehung zu deinem Vater ist ja eigentlich kacke. Wie war das einmal? So als Gegenvorschlag. Ne? Solche Sachen. Also das ist halt der Ding, warum man als Artist dorthin geht. Und also im Großen und Ganzen einfach um die Qualität vom Output zu steigern. So. Was auch dann immer das ist, was man sich abholt von diesen Menschen. Von der Seite funktioniert das dann so, du gehst halt rein, als Artist hast was auch immer dann mit. Also ich find Pre-Gaming vor einer Session für einen Artist immer voll wichtig. Geht's nicht komplett unvorbereitet rein. Schreibt sich zumindest Themen auf, schreibt sich am besten gleich schon ein bisschen Texte vor. Mega, wenn ihr schon ein bisschen einen Hook habt. So. Also seid dann nicht so quasi, ja, aber dann gebe ich meine Ideen hin und dann muss ich mir die Rechte teilen. Und das, also ihr wollt ja gute Songs für euch selber schreiben. Mhm. Und eine Art, also Songwriter tun sich auch viel leichter, wenn es da schon was gibt, von dem man wegarbeiten kann. Wieder, wenn du schon mal eine konkrete, coole Idee mit einem Gefühl hast, super. Am besten einen Referenztrack dazu. Nachher ist der Song cool für alle Beteiligten Leibender. So. Also ein bisschen Pre-Gaming, dann gehst rein, hast dieses Thema, startest, gehst einfach mal los. Das kann von bis dauern. Also wie gesagt, es ist kein Garant, dass an einem Tag ein Song rauskommt. Kommt auch voll auf die Location drauf an. Also du hast vorher gerade gesagt, du warst bei Songwriting Camp letzte Woche, hast du gesagt, gell? Songwriting Camps sind zum Beispiel, finde ich, super, weil die extrem ungezwungen sind. Ich mag es gar nicht, wenn bei Songwriting Sessions so ein Druck ist, du gehst in ein Studio, du hast eine begrenzte Zeit, da muss jetzt was passieren, das muss nur dazu voll gut sein.
Ja.
Das habe ich auch schon oft gemacht und das ist eine gewisse coole Herausforderung, wenn man schon ein bisschen Erfahrung mit dem hat und nur dazu ein Team, wo du weißt, das läuft so. Aber in den meisten Fällen, gerade wenn du sagst, das ist dein eigenes Projekt und du willst eigentlich keinen Stress haben, dann ist cool, wenn du einfach auf ein Songwriting Camp bist, weil du gehst einmal in der Früh hin, bist einmal überhaupt irgendwas Musikalisches machst, hast schon so viel geredet, so viele Themen, vielleicht die es gar nicht gedacht hast, dass dir irgendwie Themen sind, einfach so besprochen im Alltag. Jeder hat sich ein Bild machen können, du hast schon vielleicht über irgendwie coolen Künstler geredet, hast vielleicht schon was drungen, keine Ahnung, so wenn das euch ein Ding ist, okay. Und dann startest gemütlich rein und du hast Open End. kannst bis in die Nacht reinschreiben, kannst jederzeit eine Pause machen, spazieren gehen, essen gehen, irgendwas drum, so ein Songwriting-Camp ist einfach sehr cool. Und dann schreibst du einfach mal los. So. Und im Idealfall entsteht dann an dem Tag ein Song. So läuft es als Artist. Und das macht man aus, wie vorher besprochenen Gründen schon. Als Songwriter ist es sehr unterschiedlich, wegen was man kontaktiert wird. Ich bin beispielsweise, also mein Metier ist hauptsächlich Text. Ich bin ein großer Lyriker, vor allem im Dialektbereich, wo man auch dazu sagen muss, es gibt, also da geht es auch ein bisschen um das, dass es einfach nicht so viele Leute gibt, die das professionell machen und viel machen, die da auch als Songwriter für andere Leute arbeiten im Dialekt, da gibt es einfach tatsächlich nicht so viel. Also es ist echt eine Handvoll von Leuten. Und ich bin so zum Songwriting einfach auch gekommen, dass ein Mensch, der auch selber Projekte verwaltet, managt und so, hat das gesehen, mein Projekt, und hat sich gedacht, das ist cool, das ist coole Texte, mega. Und hat dann mein Label, ich bin bei einem Independent-Label, die haben Kontakt gehabt und hat gesagt, ob sie sich vorstellen können, dass ich einmal als Songwriter wo dabei bin, einfach um da Text dazu zu geben. Und so ist dann dazu gekommen, dass ich für die Sassi, also die ehemalige Sängerin von die Sea, jetzt das einen großen Teil vom Album mitgeschrieben habe, das jetzt rausgekommen ist. Und auch für die Melissa Naschenmeng jetzt gerade den Titeltrack vom letzten Album, das jetzt gerade erschienen ist, Rosa Dynamit, die Alpenbaby Deluxe-Version, dass ich da so reinkommen bin. Also ich bin da ein bisschen so reingestolpert, habe mich nicht aktiv beworben dafür. Um vielleicht irgendwie auch kurz darauf einzugehen, wie man dazu kommt, kann ich wenig sagen, weil ich habe mich nicht irgendwo aktiv beworben als Songwriter. Mich schreiben halt dann mal Leute an. Ich habe mit der Tina Naderer dann geschrieben und mit ein paar anderen Sachen noch. Die kommen dann einfach über Instagram ein, weil sie merken, du machst da über was. Also ich habe noch nie aktiv irgendwen angeschrieben und habe gesagt, hey, schreiben wir doch mal Songs oder so, weil ich sehe mich hauptsächlich als Artist. Aber das ist dann so abgelaufen, um vielleicht irgendwie die Session für die Melissa kurz zusammenzufassen. Du hast so einen großen Ausschreibung, hey, es wird für das Album wird Songs gesammelt. So. Und manchmal ist sie dabei, manchmal, also sie hat das nicht als Muss. Also sie schreibt schon auch Songs mit und auch selber mit ihren Produzenten und so. Aber sie lässt auch Songs pitchen. Das heißt, du hast da offenen Zeitraum, wo du Songs pitchen kannst für dieses Album. Was cool, natürlich sehr begehrt ist, weil Melissa Naschenmeng ein Riesenprojekt. Die spielt sehr viel live, die wird sehr viel im Radio gespielt, den Themen haben wir noch gar nicht besprochen, können wir nur kurz nachher reden, aber monetär ist das einfach sehr sinnvoll. Und dann gibt es halt da so eine Art Briefing, was wird gerade gesucht? Also soundmäßig, was wird gesucht? Themenmäßig, was wird gesucht? Was will sie im nächsten Album? So. Dann ist die Aufgabe von dir als Songwriter, in dem Fall sind wir sozusagen von einem Verlag beauftragt worden, für diese Künstlerin zu schreiben, und dieser Verlag hat diesen Song dann gepitcht. Das heißt, das ist alles über ein bisschen so Ecken gelaufen, mit sehr viel, brauchst du Kontakte, brauchst du Beziehungen, so, kann aber auch direkt laufen, so. Ne? Und wir haben diesen Song dann geschrieben mit diesem Briefing. Briefing war, ja, du musst, man kennt ja ihre Marke, und sie will sozusagen auch in diesem Bild, was sie sonst immer gesprochen hat, jetzt einfach mal allgemein alle Leute ansprechen. Also einen Song machen, so wie so ein bisschen wie Tage wie dieser oder so, der halt, oder ein Hoch auf uns, also der so alle Menschen abholt, so in der Richtung. Ja, also wo es nicht immer nur spezifisch um ein Mannerbild oder ein Frauenbild geht oder so, sondern das war so ein bisschen das Briefing. Ich will einfach so alle Leute abholen, und wir haben halt dann einfach überlegt, okay, Melissa, wie ist sie so drauf? Wie fühlt sich ihre Musik so an, was hat sie schon für Songs geschrieben, da eskaliert dann der eigene Spotify-Algorithmus immer komplett, weil dann hast du halt irgendwie jedes Melissa Naschenmeng-Album durchgehört, da vor allem werden da die ärgsten Sachen vorgeschlagen, wo du denkst, habe ich noch nie gehört, das Zeug. Merkst du erst einmal, wie viel Melissa Naschenmeng schon ausgebracht hat, auch, ganz arg. Und dann bin ich genauso vorgegangen, wie ich es vorher gesagt habe. Das heißt, wir haben überlegt, vom Sound her soll es so und so klingen, wir haben uns dann für so eine Art Bon Jovi-Nummer entschieden, vom Sound her, weil sie macht ja ein bisschen so Rock-Zeug auch, also hat sie viel so Elemente drinnen. Und ich war dann einfach, dass ich gebrainstormt habe und habe mir überlegt, hey, was irgendwie, was sind Farben, die ich mit ihr assoziiere, was für Gefühl assoziiere ich mit ihr. Und irgendwann bin ich halt auf den Begriff Rosa Dynamit gekommen. Das heißt, das war so der Ausgangsding. Und dann, ich habe dann einfach so in diesen Raum, haben wir so reingepitcht, und dann habe ich halt so gemerkt, da gingen die Ohren auf über alle. Rosa Dynamit, das ist irgendwie so ein Satz, also so ein Wort, so, also so ein Bild, mit dem kann man was anfangen. Und dann was sind wir hergegangen, okay, und wie konnte man das aufbauen? Und dann war ich so sofort, weiß nicht warum, war ich so, okay, Dynamit, Feuerwehr, war ich irgendwie so, ich war halt in so einem Feuerbrandlöschen-Ding-Büt drinnen. So. Das heißt, ich habe genau das gemacht, was ich vorher gesagt habe, ich habe mir mal eine konkrete Geschichte gebaut. Was passiert an dem Abend, was haben sie gemacht, was ist das Ziel, was ist die Emotion, was ist der Abschluss? Und dann schreibst du einfach mal los, habe ich noch gar nicht gewusst, wo jetzt was für ein Text hinkommt oder so, aber ich habe einfach mal, da schreibe ich einfach mal Sachen hin. Und in unsere Sessions, die wir da so haben, macht jeder ein bisschen seine speziellen Sachen, die er am besten kann. Aber jeder kann einbringen, was er will. Das heißt, in der Session war zum Beispiel der Thorsten Einerson dabei. Der ist halt einfach, ich sage immer zu einem Ole Captain Hook, weil er einfach extrem gute Melodien schreibt. Ja. Und einfach voll schnell. Also der sitzt hier hin und schreibt da fünf Hooks hintereinander. Und du kannst das dann aussuchen, wie so an einer Jukebox. Links, rechts, nein, das war nicht, machen wir diesen Barber und noch und sitze ich mir hin und pick einen Text drauf. Und auf die Art und Weise haben es wir in dem Fall gemacht. Das heißt, kann wirklich echt einfach ein komplettes Handwerk sein. Du gehst her, du weißt, sie will einen Song, der das und das ungefähr aussagt, der solche und solche Bilder beinhaltet, weil du kennst das Projekt, das steht sehr für Naturverbundenheit, konservative Werte, ja so Heimatverbundenheit, sowas, ja. Mhm. Und dann gehst du halt her und baust da auch vom Sound her das zu dem Projekt zu, wie dass du weißt, das passt. Und dann schreibst du wirklich instrumentalisiert einfach auf, was du weißt, was da dazu passen würde. Und das war so ein Song, den haben wir halt so geschrieben und da haben wir nachher alle gewusst, das wird perfekt für sie passen. Mhm. Und dann haben wir gepitcht und dann ist er noch praktisch rückwirkend, obwohl da wirklich schon, also das war eigentlich schon Schluss vor dem Album, das war schon fürs nächste Album gewesen eigentlich, der Pitch. Nur rückwirkend für das Album haben sie ihn dann nur mit reingenommen, kleiner recorded und ist jetzt der Titeltrack von dem Album geworden. Das heißt, das ist oft echt so ein, es kann ein richtiges Handwerk sein.
Voll, ja.
Komplett. Wenn es einfach aber auch schon so ausgeschärft ist. Muss man auch dazu sagen, die Melissa Naschenweng ist natürlich schon komplett, hat einen USP, einen perfekten. Da weiß man genau, was man kriegt, da weiß man genau, was man da liefern muss, was da hinpasst so. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer anderen Künstlerin schreibe, wie Tina Naderer, die gerade jetzt wieder viel schreibt, einfach um wieder neu mal zu releasen, wo es aber jetzt noch gar nicht so klar ist, wo wird das hingehen oder wo man sagt, man ist sich nur ein bisschen unsicher, das kann ganz anders ablaufen. Ja. Da mache ich am Anfang mal ein volles Interview mit der Künstlerin, frage nach jedem Satz, den ich hinschreibe, wie würdest du das fühlen? Fühlst du eher das Wort, soll es da dort hingehen? Wie würdest du das sagen? So, ne? Also es ist immer komplett kontextabhängig als Writer. Und da gibt es halt auch, muss jeder sein eigenes bewährtes Mittel finden, wie es für einen sehr am besten anfühlt. Also ich bin hauptsächlich für den Text oder großteils für den Text in solche Sessions zuständig, einfach weil Dialekt mir halt liegt, beziehungsweise generell halt Texte mir liegen. Aber da muss jeder wissen, wo seine Stärken sind und was man am besten kann, wo man sie am besten einbringt. Oft ist es wirklich, dass man gar nicht zu viel sagt, sondern dass man dann der ist, der irgendwie mal einbremst da oder der wieder auf die Basics zurückgeht. Weißt du, wo man sagt, hey, ja, wir unterhalten uns jetzt gerade seit 15 Minuten über, wie muss die Gitarre an dem Ding da klingen, aber wir haben noch nicht einmal die Strophen fertig. Können wir vielleicht zuerst einmal das machen und so? Also kann alles sein. Oder du sagst einmal, hey, gehen wir mal was essen. Voll, also ja. Manchmal brauchst du einfach auch den in der Session, der mal kurz die Bremsen reindrückt und sagt, hey, wir haben jetzt gerade irgendwie, glaube ich, wir sind ein bisschen wissen gerade nicht weiter. Da machen wir mal was essen, gehen wir mal kurz spazieren, quatschen wir mal was anderes, stellen wir mal auf, gehen wir mal raus, schnappen wir frische Luft. So. Also ich glaube, so Sessions laufen viel öfter komplett ungeordnet und irgendwie over, als man das eigentlich glauben würde. So. Das heißt, so sagen und woben, wie es ist, es ist halt einfach jedes Mal irgendwie ein bisschen anders. Also die Dynamik ist voll abhängig von den Leuten, die dabei sind. Der Arbeitsflow auch komplett von dem, was man halt erreichen will. Ich habe zum Beispiel noch nie an sowas teilgenommen, aber ich habe das auch schon gehört, dass Leute sich einsitzen und nur Hooks schreiben. Keinen einzigen fertigen Song. Dafür fünf Hooks an einem Tag. Und nachher werden die anproduziert und dann hast du fünf Hooks, also fünf Refrains oder wie du das dort dann nennen willst. Und die werden dann gepitcht, dem Label, oder werden dann irgendwie auf Social Media geteasert. Und erst wenn da irgendwas anspringt oder durchgesegnet wird, dann schreibst du es fertig. Das heißt, das, je nachdem, was halt verlangt wird, für wen du schreibst, wie da der Arbeitsablauf ist, kann das von bis sein. Voll.
Voll interessant einmal zum Herren, vor allem hört immer die andere Seiten. Melissa Naschenweng im Radio als Hit. Nochmal die Seiten zum Herrn, wie das da alles da hinkommt. Ich meine, da ist es natürlich, sagen wir schon, sehr in professionellen Basis, vor allem wenn dann Verlag Sachen pitcht, Dinge anproduziert werden. Das ist wahrscheinlich schon sehr weit weg von einer, sage ich jetzt mal, Realität, aber ich glaube, man kann sich trotzdem sehr viele Dinge mitnehmen. Was ich ganz besonders hervorheben würde, ist eh, was uns auch quasi thematisch wieder zum Anfang zurückbringt, ist das Thema, je klarer die USP oder die Identity ist von dem Artist, desto leichter tut man sich oder desto leichter macht man es andere, etwas zu finden oder zu schreiben, was drauf passt. Mhm. Je undefinierter das ist, ja, wir wollen die Leute dann was schreiben, was zu dir passt.
Genau, ja. Voll.
Und etwas, was wir auch regelmäßig in fast jedem Kontext sagen, das Thema Ego und Hilfe suchen. Ja. So dieses, als Artist macht man so viele Dinge und es ist irgendwie voll logisch, dass man sich irgendwann mal eine Social Media Agentur holt und es ist voll logisch, dass man mal in ein Studio geht, was zum Produzieren wird, haben Aufnehmer, es klingt auch nicht immer geil, warum dann die eigenen Ansprüche haben, alle Songs zu schreiben. Also natürlich kann man andere Dinge auslagern, um mehr kreativ zu sein, aber man kann genauso sagen, hey, wir über Social Media machen, das taugt mir voll, dann lagert ihr das Songwriting aus. Mhm. Weil nach dem Motto, wenn ich nicht mitgeschrieben habe, ist nichts wert, dann dürft ihr auch nicht in der Schule gehen, was zum Recorden, weil ich habe es auch nicht recorded. Wie ist denn das was wert? Komm, ich glaube, da muss man halt individuell sehr seine eigenen Grenzen und vor allem, wo ist das eigene Ego, woran misst man Erfolg und Wertigkeit, muss man sehr an dem feilen. Mhm. Und ich glaube, ungesund ist, wenn man dem festhält, aber trotzdem nicht reflektiert und nicht abgibt und dann halt daran irgendwann ausbrennt vielleicht.
Voll. Und auch irgendwo erkennen, wo sind seine Stärken, weißt du? Also was ist, wenn du die voll ausbremst dadurch, ne? Wenn du ein komplettes Ass in Social Media bist, dein Songwriting aber jetzt persönlich einfach nicht so viel taugt, weißt du? Und du merkst es einfach irgendwann auch, warum sollst du dann das irgendwie die ganze Zeit allein versuchen und dann ist das einfach nicht cool. Vor allem, wenn es da gar kein Bedürfnis ist. Also ich sag, wenn es dein Projekt ist, kannst du das machen, wie du willst. So. Und es gibt ja wirklich Leute, das ist, glaube ich, einfach jetzt nicht jedem so bekannt, aber Beyoncé ist eine Interpretin. Die ist keine Songwriterin.
Ja, voll.
Die hat praktisch keinen eigenen Song geschrieben. Ist aber eine weltbekannte Künstlerin. Zu Recht. Großartige Interpretin. Und die hat sich halt auf das konzentriert, was sie wirklich gut kann. Auf Singen, Performen, die Marke rundherum aufbauen. Sehr starke USP. Du musst ja auch Kontakte schmieden, in die richtigen Räume sein, zum richtigen Zeitpunkt, die richtigen Leute kennen. Ist ja auch eine Riesenaufgabe.
Ja.
Aber eben, sie wird sich wahrscheinlich nicht irgendwie ständig den Kopf zermartert haben, boah, eigentlich hätte ich schon die Songs einmal selber schreiben sollen und so. Vielleicht hat sie sogar selber Songs geschrieben und hat selber irgendwie gedacht, boah, aber im Gegensatz zu, keine Ahnung, All the Single Ladies ist es absolute Kacke und das kann ich nicht bringen.
Ja.
Voll. Also ich denke mal, immer im Kontext seines eigenen Könnens und dem, was man machen will, es ist dein Projekt. Du kannst anbieten und das machen, wie du möchtest.
Absolut. Ja, absolut. Ich würde gerne schon eher Richtung Ende gehen, nur auf zwei Themen eingehen.
Ja.
Eins, wo du nur Quickfire ein paar Sachen raushauen kannst und eins, was du eh schon angeschnitten hast, Thema Tantiemen.
Ja.
Es trifft jetzt wahrscheinlich noch nicht alle Leute, aber irgendwann kommt es auf jemanden zu und das ist meistens dann, vor allem wenn es um Geld geht, um Wertigkeiten, um Wertschätzung, ist ja oft auch zum Streiten oder zum Diskutieren. Praktisches Beispiel, man sitzt als Artist mit einem Songwriterin beieinander und einem Produzentin und man nimmt vielleicht Hooks mit, also oder vielleicht Textideen und hat quasi schon ein bisschen was da. Mit der Person, die textet, tut man dann hin und wieder, wird dann der Vers übernommen, da was ausgefeilt, da kommt was dazu, das und das und das. Und dann die Person, die produziert, hat dann auch irgendwas rein und macht hauptsächlich Musik. Und jetzt steht man vor dem Ding, vor dem Thema, das muss ich da auch gleich melden und was mache ich da? Mhm. Ich fange an, jedes Wort zum Zerglauben, jede Melodie zum Zerglauben, sage einfach, Herr durch drei, wer auch immer wie viel gemacht hat, mal wurscht. Oder ist es so ein Faustregel, Artist kriegt 50% und der Rest wird dann aufteilt? Oder was ist da so gängige Praxis?
Also, wenn man die Antwort mit gängiger Praxis einmal als erstes gemacht, die Frage, dann würde ich sagen, man teilt es durch die Anzahl von Leuten, die im Raum sind, weil es die unkomplizierteste Variante ist. Du kannst da ganz schwer, weil es kommt ja nicht immer auf die Anzahl der Worte, sondern auch auf die Qualität auf, genauso bei der Melodie, nicht auf die Menge der Melodien, die du da geschrieben hast, sondern auf die wichtige Melodie vielleicht. Und das kannst du nachher nicht rekonstruieren, wer da was, wann, wie eingebracht hat, den richtigen Vibe, den richtigen Satz, das richtige Wort zum richtigen Zeitpunkt. Und dadurch lässt man das meistens. Und das ist auch einer der schlimmsten Sätze, der im Nachhinein fallen kann, was für mich, und da möchte ich ja gleich noch dazu kommen, aber was halt einfach auch voll das schwierig macht, wenn dann nachher wer sagt, naja, aber ich habe ja mehr gemacht. Mhm. Das ist für mich eigentlich ein Red Flag, ehrlicherweise. Das heißt, gängig einmal durch die Anzahl von Leuten, die drinnen sind. Aber, großes Aber, es gibt Situationen, und das wird jeder selber einfach in der Zeit einmal erleben, wenn du in einer Session warst und du hast gemerkt, der Vibe passt einfach nicht, so, dann, und da war einer dabei oder eine, die hat dann nichts dazu beitragen, großartig, die war da irgendwie nur da und dann kriegt die Rechte. Dann wirst du im Nachhinein auch denken, irgendwie komisch und eigentlich passt das nicht. Okay, dann schreib keine Songs mehr mit der. Dann geh jetzt nächste Mal in die Session wieder mit der eine. So, da bist du dann selber schuld. Aber mach da bitte nie, das zahlt sich in den meisten Fällen gar nicht aus, weil du wirst, in die seltensten Fälle geht es darum, ob du jetzt über die Tantiemen von Chaos oder zweimal streitest, sondern du streitest im meisten Fälle streitest du um 5 Euro. So.
Ja.
Das heißt, das zahlt sich in den meisten Fällen auf dem Level überhaupt nicht aus, so, dass man da reingeht. Im Idealfall ist es immer vorher geklärt, wer ist da dabei, was haben die für Aufgabe, wie werden die Prozente aufteilt. Nachhinein über irgendwas reden, immer schwierig.
Mhm.
Konditionen immer vorab klären und ich bin immer ein Riesenfan davon, immer durch die Anzahl von Leuten, die da drinnen sind. Weil dann sieht es eh automatisch aus. Wenn du merkst, da bringt wer überhaupt keinen Benefit, in keiner Art und Weise, dann ist er bei der nächsten Session einfach nicht mehr dabei.
Ja.
Fertig. So. Und darüber hinaus irgendwie auseinanderglauben, das kann manchmal sinnvoll sein, habe ich auch schon gemacht, aber das ist dann einfach immer eine Frage von Kommunikation. Ich habe es zum Beispiel so gehabt, dass ich wo war, das war dann so ein Freund von mir, da muss man immer aufpassen, einfach wie gut kennst du die Leute, wie vertraust du denen, wieder, besprichst du es vorher, besprichst du es danach. Bei mir war es so, den habe ich kennt, den habe ich vertraut, ich habe gewusst, das ist ein korrekter Typ. Und da bin ich mit einem Song hingegangen, der war zu 80% fertig, hätte ich jetzt mal gesagt. Textlich 100% fertig, melodisch zu 80%.
Mhm.
Und er hat aber das Akustik-Demo recorded, hat nichts dafür genommen und er hat mir eben geholfen, diese Melodie nur fertig zu schreiben. Und dann haben wir sie einfach ausgemacht, hey, was siehst du für die dann richtig, wie viel möchtest du davon haben? Und das war dann ein fairer Preis. So, er hat vom Text oder gar nichts genommen, von Melodie oder so und so viel genommen, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war.
Mhm.
Fair. Macht man sie dann einfach so aus. Hätte er im Nachhinein dann gesagt, weil ich habe es im Vorfeld nicht ausgemacht, ja, 50-50, hätte ich es auch machen müssen. So. Wenn du es dir vorher nicht ausmachst und das sind seine Konditionen, du bist dazu beim Hinzahlen, aus meiner Sicht war der damals sehr, sehr erfahren, so, dann hätte es sein können und es hätte auch okay sein müssen, weil er hat den Vibe von der Nummer voll geprägt, er hat mir da noch mit der Melodie geholfen und ohne ihn wäre die Nummer nicht das geworden, was jetzt ist. Die Original-Gitarrenspuren, die er da eingespielt hat bei diesen Akustik-Demos, sind auf den Track nur immer drauf, aber der fertig produzierten Version. So, ne? Das heißt, im besten Fall macht es euch immer vorher aus, wenn irgendwer sketchy ist, geht es gleich besser gar nicht hin, aber falls es hingeht, macht es euch alles vorher aus, komplett vorher aus, alle Konditionen und teilt es am besten einfach durch die Leute, die da sind. Weil wenn es dann nicht passt, wie ich vorher schon gesagt habe, ist der bei der nächsten Session einfach nicht mehr dabei, dann habt ihr keine Streiterei und das ist das Wichtigste, merkt euch das, es ist ein People-Business, vermeidet Streitereien. Das ist eigentlich fast wichtiger, wie das, dass dann die letzten 5% nur bei dir sind. Weil wenn irgendwer, selbst wenn sie im Rechtssatz ein schlechtes Bild von dir hat, weil er dich als knausrig oder sonst was empfindet, kann er das später mal irgendwelche Chancen verbauen.
Ja.
Das heißt, immer proaktiv kommunizieren, freundlich und entgegenkommend sein, schauen, dass ihr schon auf eure Sachen beharrt, aber streitet sich nicht um 5%. Und ja, Leute, die irgendwie sagen, sie haben mehr gemacht in einer Session, deswegen wollen sie mehr haben, ist in den meisten Fällen ein bisschen ein Red Flag und vermeidet das eigentlich mit solchen Leuten zu arbeiten.
Ja, ja.
Das würde ich sagen.
Voll. Und dann haben wir konkret nachzufragen, die weil er die AKM ja quasi 50-50 Text und Musik vorschreibt, wie man es intern aufteilt, ist er wieder was anderes.
Ja.
Wenn du sagst, durch drei Teilen hast, dann jeder kriegt von allem gleich viel, egal ob jetzt eine Person mehr Musik und eine Person mehr Text gemacht hat.
Ist so.
Okay, cool.
Weil wie kommt dann die eine Person zum Beispiel dazu, wenn, keine Ahnung, der eine ist zum Beispiel der Produzent und er kriegt natürlich eine Gage, aber er hat ja auch dann noch und noch Arbeit für die Produktion und er hat ihn währenddessen gar nicht die Zeit, dass er irgendwas mitschreibt. Und dann auf einmal sagst du zu ihm, ja, aber du hast ja keinen Text und keine Melodie gemacht, jetzt so quasi kriegst du gar keine Rechte.
Hm.
Wie kommt er dann dazu?
Ja.
Weil er ist ja trotzdem drinnen gesessen, er hat vielleicht sogar irgendwie ein bisschen was beitragen, aber halt voll wenig. Das heißt, das kannst du nie so sagen. Oder wie gesagt, Quantität, also so, wo geht man da rein? Also wenn der eine gekommen ist mit der zündenden Idee, der andere hat aber die Hook geschrieben, ja, was ist jetzt wichtiger? Die Textidee, die dieses geniale Thema losgelöst hat, oder die Hook, die letzten Endes jeder mitsingt? Ne? Also wie willst du das aufteilen?
Voll, ja.
Und wenn dann einer irgendwie im Verse nur ein paar Textzeilen dazufügt, das sind aber genau die, die jeder cool findet, aber du hast 90% vom Text geschrieben, was war dann wichtiger? Deine 90% oder die 10%, die jeder singt? Ne? Das heißt, da wird es einfach kompliziert. Das heißt, die würde immer hergehen und würde einfach diese Prozent so aufteilen Und ja, es kann dann nur komplizierter werden als das, überhaupt wann Verlege im Spiel sind und so weiter, weil dann gibt man, es gibt ja praktisch Text, Melodie und dann die Verlagsrechte. Aber das ist halt was, das mit dem beschäftigt man, wenn man so weit ist, weil das in den meisten Fällen, beziehungsweise, ja, ganz kurz nur Verlege, lasst euch nicht einfach im Verlag wegnehmen. Ja. Also das ist ganz kurz vielleicht einfach gesagt, lasst euch nicht einfach im Verlag wegnehmen, nicht für nichts. Weil ganz oft wird so da, als wäre das eh wurscht, so quasi, ich mache da im Verlag und dann passiert eigentlich de facto nichts. Aber es sind trotzdem, wenn es kompletten Verlagrechte von einem Song sind, nicht nur Eiche, dann sind es 40% vom Song. Das heißt, lasst euch nicht einfach im Verlag für nichts wegnehmen. Das ist, auf jeden Fall muss da Gegenleistung kommen, dass wir das einmal kurz gesagt haben, aber näher brauchen wir nicht drauf eingehen.
Ja. Voll, ja. Gut, dass du es sagst. Abschließend nur dieses Quickfire-Thema, wo du vielleicht einmal ein paar Tipps raushauen kannst. Schreibblockade.
Einfach aufschreiben auf dem Titel. Nicht drüber nachdenken, was perfekt ist.
Ja. Und auch wenn mir jetzt nichts einfällt, so man summt einfach nur oder redet ein Gibberish.
Sucht euch einen Gegenstand im Raum. Schreibt über den Gegenstand.
Ja.
Ja. Briefmarke. Schreibe über irgendwas mit Briefmarken, schau, wo das hinführt. So.
Voll. Voll, ja.
Leere Blätter Papier sind eigentlich das größte Problem. So. Weil, wenn du mal was geschrieben hast, vielleicht sind drei Sätze dabei, die cool sind. Wenn es der so Tag nicht ist, geh spazieren. Vielleicht fällt da während dem Spazierengehen was ein.
Ja. Cool, ja.
Voll.
Nice.
Genau. Was mir gerade noch eingefallen ist, weil wir gerade bei Rechte waren, das ist voll wichtig für alle Leute, mötz LSG an. Okay? Also wenn ihr irgendwo beteiligt seid bei irgendwelchen Produktionen, sagt, also erstens mal, kümmert euch um euch LSG, googelt LSG und lasst euch LSG schreiben, okay? AKM, LSG, zwei verschiedene Dinge.
Ja,
ganz voll. Wichtig. Wenn, ich schwöre das, wenn ich nochmal irgendwann einen Instrumentalisten nach 10 Jahren Musik machen triff und der fragt mich, was ist LSG? Und explodiere ich. viel Geld, okay?
Ja, voll.
Googelt das, lasst euch überall, wo ihr irgendwie nur in einen Raum reingefurzt habt, einfach bitte, weil da verliert keiner dadurch ein Geld. LSG ist super wichtig, wenn ihr irgendwo beteiligt wart, lasst euch schreiben, das summiert sich über die Jahre auf mehrere tausend Euro pro Jahr, wo ihr nichts mehr machen müsst, das ist passives Einkommen. Mhm. Ja. Genauso wichtig wie Rechte an einem Song und AKM. Lasst euch immer LSG schreiben. Nur, dass es kurz
noch absolut, sagt, ja,
das ist, weil es mir gerade noch eingefallen ist.
Ja. Ja. Gut, dass du sagst, wir haben, glaube ich, noch nie eine Folge über LSG gemacht, über die AKM eh schon mehrere. Vielleicht nutzen wir die Gelegenheit, da mal wirklich nachzubauen und jemanden zu finden, der dem Ganzen ein bisschen Durchblick verschafft, dass wir da den Leuten quasi LSG auch näher bringen können, weil, wie du sagst, AKM kennt man und weiß man und alles super, aber LSG allein ist halt noch so ein, wahrscheinlich noch ein bisschen ein undurchsichtigerer Topf, als es ist.
Voll, voll. Und ist aber für voll viele Künstler einfach voll relevant. Also, und auch voll einfach gemacht. Mhm. Und einfach nur, dass man ein paar so Sachen gibt, die man sich vielleicht irgendwie mal kurz mal zu Gemüte führen sollte.
Ja. Voll, ja. Gut, dann sind wir eigentlich in meiner gedanklichen Liste eh schon relativ am Schluss, obwohl es gibt sicher einige Themen, wo ich sage, die sind jetzt noch offen, da würde ich nur 3 Stunden weiterreden gerne. Vielleicht machen wir das dann beim kühlen Getränk oder beim Heißgetränk, abseits vom Mikrofon oder bei einer zweiten Folge. Gibt es noch aus deiner Sicht etwas, wo du sagst, das haben wir vergessen, das würdest du gerne anschneiden oder das ist so wichtig, das würdest du gerne nochmal betonen?
Es gibt so viele Themen, die man immer nur betonen könnte, aber ich glaube, wenn man es nur mal kurz zusammenfasst als ein Ganze, ich sehe es einfach als mal anfangen. Also einfach mal machen, nicht zu große Hürden sich selber einbauen, was Songwriting betrifft. Wenn ihr Interesse daran habt, Songwriter zu sein, dann ist Erfahrung einfach was Wichtiges. Ja. Also einfach viele Songs schreiben, Referenzen sammeln, einmal anfänglich für jeden schreiben, den es irgendwie zahlt, mal viel machen einfach, damit bringt es einfach mal ein bisschen eine Wiederholung zusammen und einfach auch ein bisschen ein Know-how. Ja, wenn ihr Artist seid, probiert es mal aus, schreibt es einmal mit anderen Leuten, wenn ihr bis jetzt nur lang geschrieben habt, einfach mal, wie geht es euch damit, findet ihr es cool, findet ihr es nicht cool, nur weil es mit einem Songwriter nicht funktioniert, ist ein bisschen wie mit einem Therapeuten, nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, sucht sich einen zweiten, sucht sich eine Nummer wenden. Mhm. Einfach ein bisschen ausprobieren, lasst euch die Offenheit, es ist Kunst, seid kreativ, macht alles Mögliche, was euch zahlt, lasst euch nicht einschränken, lasst euch nicht verarschen, was Rechte betrifft, checkt euch AKM, LSG aus, ja, und bleibt euch selber treu. Das ist es.
Sehr schön, gefällt mir. Du hast zwar schon relativ viel von dir und deinem Projekt und deinen Tätigkeiten geredet, aber ich würde dennoch gerne nochmal den Spot geben, ganz bewusst und ungeniert vor öffentlicher Kamera oder Mikrofon Werbung machen. Wenn du willst, kannst du gerne irgendwas, was ansteht oder bald rauskommen wird, jetzt dort droppen.
Gerne. Demnächst kommt mein neues Single raus. Die wird heißen Bis ans Ende aller Tage. Ja, genau. Also da dann gerne reinhören, wenn es soweit ist. Und wichtig, was mir nun viel wichtiger wäre und was mich sehr freuen würde, ist, ich gehe im Herbst auf Tour, im November. Bin ich in einigen Städten in Österreich, auch in Deutschland. Und wenn wir uns dort sehen, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Und ansonsten habe ich nicht weiter mehr anzukündigen. Hat mich gefreut, dass ich da sein dürfen.
Ebenso, wo findet man dich überhaupt oder wie findet man dich überhaupt?
Wie Martin, nur mit E, also Martin. Und wenn es mich nicht gleich mit Martin findet, mittlerweile geht das eh, weil ich doch eh schon ein bisschen Follower habe dort und da, einfach nur Musik dazu schreiben. Ich habe sogar einen Wikipedia-Eintrag, ich weiß nicht, wer den gemacht hat. Ich habe nicht selber geschrieben, das möchte ich nur dazu sagen. Aber ihr findet mich überall, wo es Musik gibt und auch, wo es nicht Musik gibt. Man findet mich eigentlich überall. Martin und genau, einfach googeln.
Ja. Stichwort Musik, du hast auch etwas für unser Gewinnspiel mitgenommen. Das Gewinnspiel gibt es für immer auf Instagram, also folgt auf alle Fälle rein, aber vielleicht magst du kurz anteasern, was du mitgenommen hast.
Ich habe mir gedacht, am leichtesten ist es halt Merch irgendwie, weil vielleicht die Leute dann auf mich stoßen, sie denken, es ist cool und als Erinnerung vielleicht irgendwie an diesen Podcast oder an mich, dann würde ich gerne einen Tote-Bag, den wir haben, so einen kleinen Beutel vermachen, genau, als kleines Gewinnspiel.
Ein Martin-Goodie-Bag, persönlich kuratiert von Martin.
Da machen wir gerne auch eine Unterschrift drauf sogar.
Jetzt werden die Hattengeschütze ausgefahren. Sehr lieb, danke dir. Wie gesagt, schaut auf alle Fälle auf Instagram, wenn ihr die Folge hört. Und abschließend darf ich dir noch eine traditionelle Frage fragen, die jeder und jede, die Gast bei Backstage Café ist, bekommt. Martin, wenn du jetzt den Backstage Café Podcast hörst und dann denkst, die Person, das Thema, das braucht man unbedingt. Wen würdest du dir als Wunschgast wünschen?
Ja, wenn wir vorher schon LSG gehabt haben, ist es jetzt sehr neuliegend.
Ja.
Da wüsste ich aber nicht, wen ich einladen würde, ehrlicherweise. Also Thema LSG, weil es mich selber interessieren wird. Jemanden, der sich mit LSG gut auskennt, das würde mich sehr, sehr interessieren, selbst. Weil ich aber nur irgendeine Person nennen muss. Ich glaube, wenn man nur irgendwen so aus dem neueren Pop-Bereich von uns jetzt gerade so für die Jüngern, irgendwie, wenn man da wen finden könnte, der kommt und ein bisschen vielleicht die deutsche Szene so mit einnimmt und so, sowas wäre sicher auch spannend. Weil da habe ich wenig Einblicke, wie der deutsche Markt jetzt gerade sich entwickelt, wie Österreich dort mitmischt und so. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Das
ist ein guter Tipp, ja,
voll. Voll. Also da irgendjemanden, da findet sich sicher jemand.
Also falls du gerade die Folge hörst und du ein Experte des deutschen Marktes bist oder jemanden kennst, dann bitte hit me up. Wir freuen uns auf die Folge mit dir oder euch. Dann bleibt mir grundsätzlich nichts mehr anderes zu sagen als danke. Danke, dass du da warst, dein Wissen, deine Erfahrungen, deine Meinungen, deine Erlebnisse mit uns geteilt hast und uns sehr bereichert hast. Ich freue mich schon, die Folge dann noch als Hörer noch zu hören und mir dann die diverse Dinge hinter die Ohren zu schreiben. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder bei der nächsten Folge Backstage Café. Und bis dahin eine schöne Zeit. Ciao.
Macht es gut. Vielen Dank. Ciao, ciao.